lass uns Platz nehmen. Was für einen Freund habe ich? Einen Freund Jesus. Da gibt es eine Predigt demnächst, was mich tief bewegt. Ich bin ein Freund von Jesus. Und das ist das Schöne dabei, wenn ich weiß, ich bin ein Freund von Jesus. Halleluja. Mein Thema heute ist, mach deine Berufung fest, entscheide dich, ganz auf die Seite Gottes zu stehen, ganz mit Gott zu wandeln und einfach Gott an erster Stelle zu setzen. Und das wird mein Thema sein und darüber werde ich sprechen. Aber zuerst einmal lade ich euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Ich lade dich ganz herzlich ein für Samstag. Das Thema wird sein, Gott will dich befördern. Weißt du, es ist immer toll, wenn man befördert, dann kriegt man auch mehr Geld, wenn man befördert wird. Bisschen mehr, auch wenn es nur ein paar Groschen sind. Aber die Beförderung bringt Gehaltserhöhung. Und Gott will uns auch erhöhen, nach oben bringen, zu sich selbst. Komm rauf, sagt der Herr einmal zum Johannes in der Offenbarung. Komm rauf, steig, ich will dir große Dinge zeigen. Und wir wollen da uns mit der Offenbarung ein bisschen beschäftigen und das, was Gott uns alles zeigen und schenken und geben möchte. Gott ist ein reicher Gott, seines Gold und Silber. Dann will ich, am Sonntag wird das Thema sein, schütze dich vor Verführung. Weißt du, wenn dich die bösen Buben locken, das gilt nicht nur für Mädels, das gilt auch für erwachsene, reife Christen, wenn dich die bösen Buben locken, der Teufel kommt immer so scheinheilig, so fromm und er macht Angebote, redet uns was ein und das ist verlockend. Sollte das nicht gut sein? Sollte das nicht schlau machen? Sollte das nicht helfen? Sollte das uns nicht weiterbringen? Du kennst ja die Geschichte, was mit der Eva passiert ist. So. Die Verführung. In der letzten Zeit, wir müssen nicht vor Verfolgung Angst haben, aber vor Verführung. Verführung ist ganz groß im Kommen. Überall, du kannst, weißt du, du wirst so überlaufen, im Internet, im Fernsehen, im Radio, durch Medien. Ich lese bald gar keine Zeitung mehr. Du kannst gar nicht mehr alles verkraften, was da alles so auf einen einstürzt. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, was will Gott, was ist das Wichtigste. Die Bibel lesen. Weißt du, die Leute kommen nicht einmal zum Bibellesen. So viel wird einfach angeboten und so viel vorgemacht und vorgespielt. Am kommenden Mittwoch, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, wie wird man stark? Wie wird man stark in Gott, im Glauben, im persönlichen Leben, gesundheitlich auch? Wie kann ich meinen Körper stärken? Und ein gutes Rezept ist gutes Essen, gesundes Essen, reines Essen. Das ist so wichtig. Wir sollten lieber weniger essen, aber reines Essen. Die armen Leute früher, die haben schlechtes Essen gehabt, nach äußeren gemessen, von äußeren her gemessen, aber die waren gesund. Und heute, die Delikatessen, wenn du irgendwo in einen Delikatessenladen gehst, so ein bisschen auf dem Teller, ein Blatt vom Pfefferminz und da wissen wir was, das ist Delikatesse, aber das war früher arme Leute essen. Und deshalb, wir sind zu überfüttert. Ganz besonders durch Zucker und Weißmehl. Das sind die Gifte von heute. Also, wie wird man stark? Wird das Thema sein. Ganz herzlich eingeladen. Mein Thema ist also, mach deine Berufung heute fest. Und es geht darum, dass wir ja bei Gott bleiben, uns und Herrn entwickeln und wachsen. Berufung ist so etwas für mich wie eine Einschulung. Wenn Gott einen ruft, kommst du in der ersten Klasse. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du eingeschult worden bist. Denk an deinen ersten Schultag. Nicht nur die Schultüte. Aber was da alles so auf einen einstößt plötzlich. Und dann geht die Mama raus und dann bist du mit anderen Leuten zusammen. Plötzlich musst du dich wieder anfreunden. Dann hast du vielleicht eine Sitzpartner, Partnerin oder wie auch immer. Das ist plötzlich eine andere Welt. So. Berufung ist der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Und wenn Gott dich beruft, und deshalb arbeite daran, dass Gott dich beruft, dass Gott dich einstellt, dass Gott dich befördert, dass Gott dich weiterbringt, so, dass du zu deiner Bestimmung kommst. Wozu bist du da? Wenn du einen Kugelschreiber nimmst, das wirst du schnell herausfinden, das ist zum Schreiben. Aber nicht um eine Dose zu öffnen oder sonst was. Wir müssen herausfinden, wozu ist mein Leben? Wozu lebe ich? Was hat Gott mit mir vorgehabt? Was hat er sich gedacht, als er mich geschaffen hat, mich in diese Welt geschickt hat? Nur ein bisschen Urlaub machen? Nein. Weißt du, Berufung ist Erwählung und wir sind alle erwählt, wir sind alle berufen von Gott her ausgesehen, aber wir müssen unsere Berufung festmachen und einfach weitergehen, sich weiterentwickeln, erste Klasse, zweite Klasse und jedes Mal, es geht Stufe für Stufe. Und wenn du dann befördert wirst in die nächste Klasse, plötzlich denkst du, ich weiß schon alles. Nein, jetzt bekommst du neue Bücher, neue Hefte, neue Aufgaben, neue Lösungen. Das ist Berufung, wir wachsen. Ständig. Und wenn jemand denkt, ich habe es jetzt endlich ausgelernt, jetzt habe ich meine Matura oder Abitur gemacht oder was auch immer ist, du bist nicht fertig. Wir lernen nie aus. Geschwister, wir lernen nie aus. Und wenn du glaubst, du lernst jetzt aus, dann bist du stehen geblieben. Berufung, das ist der Ruf Gottes. Eine ganz klare Forderung, dass wir einfach flexibel bleiben, dass unser Geist fit bleibt. Und es ist eine freiwillige Sache. Gott zwingt uns nicht zur Berufung. Mach deine Berufung fest. Gott ruft uns. Da kann jeder kommen, wer da will. Keiner wird gezwungen. Keiner wird zum Jagen getragen. Du musst schon selber rennen und suchen und forschen. Und Gott spricht alle an, so wie in einem Inserat. Da wird ausgeschrieben, wir suchen. Und so weiter. Ingenieur, Techniker oder was es ist, auch Hilfskräfte, wir suchen. Und es sind Millionen angesprochen. Eine liebe Schwester in Frankfurt-Oder, die wollte heiraten und hat eine Heiratsanzeige aufgegeben. Die konnte sich nicht mehr erwehren von diesen Leuten, die dann sie angemacht haben, sie geschrieben haben. Also zwar auch Seefahrer, aber trotzdem, die Poste kam massenweise. Da fühlen sich alle plötzlich angesprochen. Eine Ärztin sucht Lebenspartner und Mann verstorben und so weiter. Natürlich, da fühlen sich viele gleich angesprochen und denken, eine große Erbschaft kommt. So ist auch bei der Berufung. Es sind alle angesprochen, alle Gläubigen, alle Erlösten, alle Getauften, alle sind gemeint, aber die wenigsten kommen. Das ist nicht für mich. Die Ansprüche, das spricht mich nicht an. Verstehst? Überleg einmal, wenn der Herr Jesus einladet, der sagt nicht, jetzt Rosen werden auf deinem Weg wachsen und roter Teppich wird ausgerollt. Wenn er diese Anzeige dann macht, dieses Inserat, diese Berufung, Kreuz und Tod warten deiner. Verfolgung, Drangsal, Elend. Wer will das schon? Berufung, verstehst du? Wer will das? Deshalb, viele lesen das Inserat, denken, ich bin noch nicht qualifiziert, ich bin noch nicht reif dazu. Aber jeder Bekehrte hat einen Ruf. Komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Das ist zuerst dieser große Ruf. Du bist berufen. Zuerst als Nachfolger Jesu, dass du in die Jesu Spuren gehst. Nicht, dass gleich die Welt missioniert. Nein, zuerst musst du missioniert werden. Zuerst musst du erweckt werden. Zuerst musst du geheiligt werden. Zuerst musst du gereinigt werden. Und dann erst, wenn wir fertig sind. Der Herr Jesus hat die Menschen rausgerufen, so aus dem Jüngerkreis des Johannes. Da kamen die Jünger Jesu und da hatte drei Jahre lang präpariert, an denen gearbeitet, die geschult, die trainiert, die sich mal in die Wolle kriegen lassen, verstehst du, und sich kämpfen, wer ist der Größte. Und ja, sie haben gelernt, während sie arbeiteten und lebten und ja, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und hier lernen sie wieder auf das Wort Gottes zu hören, auf Jesus zu hören. Zuerst werden wir als Nachfolger berufen. Das ist unsere Berufung. Denk nicht, dass du groß als Missionar, Evangelist, Bischof, Papst oder sonst noch was berufen bist. Nein, zuerst einmal Kind Gottes. Einfach Jünger Jesu. Wichtig, wer immer was mit Gott erlebt hat, ist gerufen in die Nachfolge. In der Bibel haben wir so viele Menschen, die geheilt worden sind. Ich denke nur an den blinden Bartimäus. Und von ihm heißt es sofort, und er machte sich auf und folgte Jesus. Er wollte bei Jesus bleiben. Er ist sehen geworden. Oder wir haben die Frauen, Maria Magdalena, und es werden sieben Frauen erwähnt. Und vor allem gerade die Maria Magdalena, bei ihr sind sieben Dämonen ausgefahren. Und die ist bei Jesus geblieben. Die sagte, wenn ich von Jesus weggehe, kommt der Teufel wieder. Sie blieb bei Jesus. Also Berufung hat etwas auch mit unserer Heiligung zu tun. Von diesem Bartimäus heißt es hier in Markus 10, Vers 46, im gleichen Augenblick konnte man sehen und folgte Jesus auf seinem Weg. Im gleichen Augenblick. Und immer wenn du in der Bibel Namen liest, das sind Gemeindeglieder, die sind in der Gemeinde gewesen. Dieser Bartimäus war ein Mitarbeiter Jesu, war in der Gemeinde des Herrn Jesus. Er sah das Licht der Welt, nicht nur das Augenlicht, sondern er sah, wie sich die Dinge alle verhalten. Und er sah Jesus, der ist viel schöner, heller als tausend Sonnen, und er erkannte, ich sah Jesus und ich möchte bei Jesus bleiben und ich möchte nicht woanders leben. Das ist die Berufung. Wenn du einmal Gott geschmeckt hast und wenn du einmal Gott erlebt hast, dann willst du nicht was anderes. Und ich denke, es ist auch wichtig, weißt du, was man schmeckt, was man kostet, was man probiert, und wenn du es einmal probiert hast, dann willst du nicht was anderes. Ich will immer das, was am besten schmeckte, was am besten war. Er erblickte das Licht der Welt, den Urheber des Lichts, Jesus Christus. Das ewige Licht und seine Finsternis war weg. Du musst vorstellen, wenn einer blind war und sehend wird, was das heißt. Wenn du noch nie blind gewesen bist. Ich bin mal in meiner Ausbildung mal geschweißt und man sagt, man soll nicht in das Licht gucken. Und irgendwie ist mein Elektrode hängen geblieben und ich denke, wie kriege ich das weg? Nimm das Schild weg und plötzlich sehe ich und Ich habe nichts mehr gesehen, 3 Tage lang. Meine Augen waren geschwollen und ich konnte 3 Tage lang nichts sehen vor diesem hellen Licht. Und ich weiß, was es bedeutet. Du bist hilflos, du musst geführt werden und unter Umständen sogar fast gefüttert, weil du nicht weißt, wo der Löffel liegt. Natürlich, die Blinden haben eine Technik entwickelt. Und ich bin erstaunt, was die Blinden heute alles so leisten. Mit dem Stock, dass sie durch die Gegend gehen und so weiter und bei der Ampel stehen bleiben. Wir sind dankbar für die Technik und für die Möglichkeiten, die wir heute haben. Aber der blinde Bartimäus konnte das gar nicht. Zu der Zeit gab es sowas nicht. Der Herr Jesus hat ihn berührt und er war sofort in der Gemeinde. Also da will ich sein, wo Jesus ist. Das ist Berufung. Das ist die erste Klasse. Das ist die Einschulung. Ich bin berufen. Und dann geht es weiter. Weißt du, man muss sich nicht nur äußerlich bekehren, man muss sich auch innerlich bekehren. Und dieser Bartimäus ist innerlich gläubig geworden, innerlich in die Nachfolge Jesu getreten. Ein andermal ist er, Jesus ist am Zoll vorbeigegangen und Lukas Kapitel 5, Vers 27, das ist eine andere Geschichte. Weißt du, Menschen, die Jesus begegnen, die bleiben nicht dort, wo sie sind. Und sie bleiben nicht das, was sie sind. Und sie leben ein anderes Leben nach einer anderen Art. Und da heißt es von dem Levi, der später Matthäus, unser Matthäus wurde in der Bibel, der das Evangelium mitgeschrieben hat. So, da heißt es von ihm, und er stand auf und verließ sein Zoll, sein Geldbeutel oder Schatulle oder was auch immer ist, und er folgte Jesus nach. Und er stand sofort auf und er gab sogar eine Abschiedsparty in seinem Haus. Als er dann bereit war, Jesus nachzufolgen, hier im Lukas Kapitel 5, kannst du nachlesen von Vers 27, da gab er ein großes Festmahl. Er hat alle Zöllner eingeladen. Leute, ich steige aus und ich steige um in die Sache Jesu. Und viele Zöllner waren seine Gäste, also diese Kollegin, seine Kollegin. Das muss man feiern. Weißt du, das muss man feiern, wenn man Jesus nachfolgt. Hier ist, ich weiß es nicht, wie es hier ist, aber in Bayern war es so, wenn du in eine Firma irgendwo gewechselt bist, neu gekommen bist, musstest Einstand zahlen. Das heißt, ein Kasten Bier oder sonst was, Einstand zahlen. Das war so üblich. Weißt du, wenn wir einen Ruf haben und dieser Matthäus oder dieser Levi hat so einen Ruf gehabt und er sagt, ich zahle einen Einstand, ich lade alle Zörner und Jesus darf einen Vortrag bei mir halten. Und ich bin überzeugt, da sind viele Zöllner in die Nachfolge Jesu getreten, denn wir wissen da, die Pharisäer haben ihm ständig unterstellt, ja, du isst mit den Zöllnern und Zöllnern, du bist immer Gast bei den Zöllnern und Zöllnern. Das war Berufung. Berufung ist, dass ich Einstand zahle, dass ich Jesus einlade, dass ich mit Jesus anfange und zwar gleich richtig. Ich habe eines in meinem Leben gelernt, als Christ ist es so wichtig, gleich richtig anfangen oder hast den Zug verpasst. Und dieser Zachäus hat gleich ein Festmahl gemacht. Also gleich Farbe bekannt, gleich Leute eingeladen, Leute, ihr müsst den Mann kennen, warum ich hier so ein tolles Geschäft aufgebe, warum ich diese Bude verlasse, diese Zollstation verlasse. Also da muss schon was dran sein und einfach ein Fest gemacht. Weißt du, es passiert automatisch, wenn du richtig eine ernste Sache mit Jesus machst, du freust dich, bist begeistert, du willst der ganzen Welt erzählen, Jesus lebt, er ist Herr, er ist König, er hat alles in seiner Gewalt. So, wer an Jesus glaubt, der glaubt nicht mehr an diesen Ideologien, an Materialismus oder da ist so viel Veränderung. Da ist so viel Veränderung in seinem Leben. Das ist Berufung. Berufung ist, dass wir uns verändern, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Verstehst du, dass wir nicht weiter so vor uns hindümpeln, so recht und schlecht. Nein, da ist eine große Veränderung. Man ist innerlich gesund geworden. Und weil man innerlich gesund geworden ist, weil man innerlich den roten Faden entdeckt hat oder den Silberstreif oder was auch immer ist, dann merkt man plötzlich, wo man gewesen ist. Dann sucht man nicht mehr weiter, sondern da ist man fest in Gott und sucht man noch mehr, noch tiefer, noch innerlicher zu werden. Und über Jesus sagten die Pharisäer, der nimmt Sünder an. Und der ist mit Sünde, der freut sich, dass die Sünder umkehren, dass die Sünder sich für ihn öffnen. Und sogar die Engel, und guck mal, wenn die Engel sich freuen, und in die Hände klatschen und sagen, da ist Freude über einen einzelnen Sünder, wenn er Buße tut. Da muss was dran sein, dass es uns auch unter die Haut geht, dass wir sagen, ja, ich muss mit meiner Bekehrung viel ernster machen. Denn die Bekehrung ist der Ruf zur Umkehr. Das ist die Berufung. Umkehr, dass ich nicht mehr so weitermache wie bisher. Jede echte Bekehrung zu Jesus verursacht Freude im Himmel. Und zwar nicht Buße, dass ich büße. Die meisten Leute verstehen Buße total verkehrt. Die denken, ich muss was büßen. Nein, ich kehre um. Kehrt um. Buße ist Umkehr, dass ich die Richtung ändere, dass ich nicht mehr dorthin gucke, sondern dahin gucke. Dass ich da nicht hinhöre, sondern dorthin höre. Dass ich mich nicht von jedem verführen lasse. Dass ich nicht auf jedem Glaube. Die Bewohner des Himmels freuen sich über jeden Heimkehrer. Und Spätheimkehrer sogar. Weißt du, es ist manchmal Gnade, wenn man im hohen Alter noch zu Gott findet. Das sind Spätheimkehrer beim lieben Gott. Und am schönsten ist es, wenn du in der Jugend zum Herrn findest. Und da wird dir so viel Leid und so viel Elend erspart. Also Jesu Nachfolge ist, ja, die Heimkunft vom verlorenen Sohn. Das ist eine große Freude beim Vater. Viele Leute verstehen das nicht, dass man sich freut über die Heimkehrer. So wie die Kriegsgefangenen, die vor Jahrzehnten hier heimgekommen sind. Verstehst du, man freut sich, man stand da, vielleicht ist mein Mann mit dabei, mein Sohn mit dabei. Heimkehrer, das ist die Erlösung. Ruf zur Umkehr, zur Erwartung. Und wir sollten auch, wenn wir uns bekehrt haben, über jeden bekehrten Menschen freuen. Wir sollen Freude haben, denn das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Jeder bekehrte Mensch. Und plötzlich auch der geht in die gleiche Richtung, auch wenn der Weg schmal ist und steinig und dornig, aber der geht in die gleiche Richtung, in der ich auch gehe. So bei jedem echten Jesus-Nachfolger hat Gott ein Licht angezündet, die Welt verachtet ihn, die Welt kennt ihn nicht, die Welt will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Da ist eine Veränderung. Wenn du eine Berufung hast, einen Ruf Gottes erlebst, dann bist du plötzlich für die Welt ein Außenseiter. Da bist du nicht mehr in der Gewerkschaft oder Kompanie der Blinden. Verstehst du? Denn du bist sehend geworden. Du siehst die Dinge ganz anders. Du bist der gleiche Mensch, aber du beurteilst die Situation total anders. Du reagierst anders. Du stolperst nicht über jede Kleinigkeit. Ein echter Nachfolger Jesu, der regt sich nicht über dies und jenes auf. Nur ein Blinder. Warum habt ihr mir das nicht gesagt? Warum habt ihr mir nicht gewarnt? Warum ist das so und so gewesen? Der Bekehrte hat ein neues Bewusstsein. Er weiß jetzt, was er will. Das ist der Ruf. Das ist der Ruf Gottes. Und er weiß, wohin er will. Nicht nur, was er will, sondern auch, wohin er will. Und da bleibt er an der Sache. Er erfüllt die Voraussetzungen für den Ruf Gottes. Die Jünger Jesu, die kamen aus dem Kreis vom Johannes den Täufer. Weißt du, die waren schon suchen. Die waren nicht irgendwie Weltmenschen, Fremde und so weiter. Wir wissen ja auch, der Matthäus, der Zöllner. Denn die Zöllner kamen auch und wollten sich taufen lassen. Und dann sagt Johannes, seid gerecht, behandelt die Leute gerecht, nicht, dass ihr die Leute überfordert. Dann waren Kriegsknechte dabei. Denn all die Leute, die jetzt wir später in der Nachfolge Jesu treffen, die waren alle beim Johannes. Weißt du, es ist, die Nachfolge Jesu ist so etwas. Dann schmeißt ein Stein ins Wasser und dann zieht so ein Stein immer Kreise. Verstehst du? Und zuerst sind ganz weite Kreise, katholisch, evangelisch, islamisch oder was sonst auch immer. Und die Kreise werden immer enger. Je näher du zu dem Einschlagsort kommst, je näher du an Jesus kommst, desto enger wird der Kreis. Und desto weniger Leute sind in der Nachfolge Jesu. Weißt du, zuerst mal die großen Massen. Wenn ich dran denke, wo der Papst nur auftritt, der muss nur ein bisschen mit dem Kopf nicken, da sind schon 1 Million Leute beieinander. Nur als Beispiel. Ist es nicht verkehrt? Ich freue mich über jede Aktion im Namen Gottes. Aber du musst sehen, aber die Kreise werden immer enger, da gibt es immer mehr Leute und immer mehr Leute, die dann Gott suchen und immer weniger, die dann mit der Welt was zu tun haben wollen. Wir lesen Markus Kapitel 1 von Vers 14, da ist die Berufung der Jünger. Johannes ist im Gefängnis und dann beginnt Jesus, die versprengten Jünger des Johannes aufzusuchen. Weißt du, wenn wir denken, der Herr Jesus, sie haben sie Genezareth getroffen. Nein, der hatte sie schon gekannt von woanders auch, vom Johannes, vom Jordan, bevor er am See Genezareth sie gesammelt hat. Johannes ist im Gefängnis und der Herr Jesus geht diesen Jüngern nach. Und als Jesus am See von Genezareth und Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder von Simon, auf dem See ihr Netz auszuwerfen, denn sie waren Fischer. Er hat sie erkannt. Auch den Nathanael hat er erkannt. Der Nathanael, Nazareth und Kana sind nur 6 Kilometer auseinander. Also als Buben müssen sie zusammen gespielt haben oder was auch immer ist. Nathanael. Und so siehst der Kreis um Jesus wird immer enger. Und dort kommen seine Nachfolger. Und da heißt es, als sie hier den Jüngern begegnet, da sagte Jesus zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischer machen. Und sofort und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Sie kannten Jesus schon. Sie wussten schon von Johannes. Sie waren schon geistig vorbereitet. Und wenn heute sich jemand bekehrt, kannst du nicht sagen, er hat sich jetzt bekehrt, kommt jetzt in die Gemeinde. Nein, der ist schon irgendwie vorbereitet. Durch einen Fernsehevangelisten, durch Radioevangelisten, durch Internet oder durch eine Predigt, durch ein Zeugnis von Arbeitskollegen, wie auch immer, durch ein Traktätchen. Er ist schon vorbereitet. Denn Gott arbeitet langsam aber sicher auf ein Ziel zu. Und er will, dass die Menschen gerettet werden und ihnen geholfen wird. Und dann heißt es hier weiter. Und als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Und sie waren im Boot und richteten ihre Netze. Und sofort rief er sie, und das ist Berufung, kommt, folgt mir nach. Und sie ließen ihren Vater im Boot sitzen, unverschämt. Und mit den Tagelöhnern, also den Vater und den Vater Zebedäus und die Tagelöhner im Boot sitzen und folgten Jesus nach. Das ist radikal. Sie ließen ihn sitzen. Papa, jetzt mach du das Geschäft weiter und wir helfen dir, wenn es mal Not ist, aber eigentlich unsere Vision, unsere Schau ist jetzt, Jesus nachzufolgen. Wir gehen jetzt zu Jesus in die Schule und du wusst nicht, wie lang. Und wenn du dich auf Jesus einlässt, du weißt gar nicht, auf was du dich einlässt. Auf was für ein Abenteuer. Jesus ist unberechenbar. Entschuldigung. Der ist ein schwieriger Partner. Und sehr kompliziert. Das ist der Herr Jesus. Und hier, schau. Und sie ließen ihren Vater im Boot zurück und folgten Jesus nach. Ja, kannst du dir das vorstellen? Wilfried, plötzlich lässt du deinen Vater im Schiff und du weißt das. Ja, da mache ich nicht mit, das muss du, Papa, weiterfahren. Das ist deine Situation gewesen. Du hast dein Schiff verlassen und bist mit dem Bus dann weitergefahren und weitergearbeitet. Weißt du, ich weiß, wie das ist. Plötzlich muss man umsteigen, jetzt muss der Papa allein weiterfahren. Und er ist auch allein weitergefahren, nur nebenbei. Weißt du, sie nabelten sich vom Vater ab. Und wir müssen uns von Menschen abnabeln. Auch von Vater und Mutter, Bruder und Schwester und sogar von den Tagelöhnern. Wir müssen uns abnabeln. Und wenn wir das nicht tun, dann schneidet uns der Herr radikal ab und das tut weh. Am besten ist, wir machen es freiwillig. Das ist viel leichter und viel einfacher, als wenn der Herr einen abschneidet. Sie werden jetzt abhängig von Jesus, nicht mehr vom Papa. Papa Zebedäus. Da steht nicht er sagt jetzt, wo es lang geht, sondern jetzt gibt der Herr Jesus den Takt vor. Der Herr Jesus ist für die Versorgung zuständig. Jesus kommt jetzt für die Kosten auf, denn in dieser Gruppe, die sind auf Jesus angewiesen. Und der Herr Jesus hat wahrscheinlich sein Geld verdient durch Heilung und durch Befreiung, so wie ein Heilungsevangelist und Heilungsmissionar. Und die Leute haben gespendet und davon haben sie Geld gekauft. Und wir wissen ja, dass die sogar in der Kasse 280 Denare hatten. Also als Versorgung, steht ja in der Bibel, 200. Als Jesus sagte, gebt ihr ihnen zu essen für diese 5000 Leute, dann sagt er, aber wir haben nur 280 Denare, also in unserer Kasse. Wie sollen wir für so viel, woher, selbst wenn wir das könnten, woher sollen wir so viel Brot kaufen? Weißt du, wenn der Herr dich beruft, dann sorgt der Herr für deine Finanzen, für deine Entwicklung, für dein Fortkommen. Er sorgt dann dafür. Es ist einfach ein Leben im Glauben. Das mussten die Jünger hier lernen. Und es ist unheimlich schwierig, im Glauben zu leben. Weißt du, wer bezahlt die Miete? Wer bezahlt das Essen? Wer bezahlt die Kleidung? Wer versorgt uns? Und es ist eine große, riesige Umstellung, wenn du im Glauben anfängst, mit dem Herrn zu gehen. Und sie machten sich aber keine Sorge um ihre Zukunft. Denn der Herr Jesus hat ganz klar gesagt, wenn ihr irgendwo geht, nimmt keine Taschen mit, nimmt keinen Beutel mit, nimmt nicht einmal einen Stock mit, verstehst du? Oder Kleider zum Wechseln, nur ein paar Schuhe. Es wird für euch gesorgt. Denn ihr kommt hin, es wird für euch gesorgt. Und die Berufung ist etwas, im Glauben zu leben. Und ich war als junger Pastor, als ich anfing, ich habe gedacht, wie kann man im Glauben leben? Und das war für mich eine riesige Umstellung. Ich habe Akkord gearbeitet, habe mein Geld verdient, ich habe mich selbst versorgt. Aber dann für jedes Stück Brot bitten und betteln müssen zum Herrn, nicht die Menschen, aber zum Herrn kommen und sagen, Herr, jetzt, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Der Herr versorgt. Und das ist eine Lektion, die man lernen muss, als Berufene vom Herrn getragen zu werden, vom Herrn beschützt zu werden, vom Herrn versorgt zu werden. Den Herrn für einen arbeiten lassen. Und dann sagt der Herr, und ich will euch nicht nur zu Fischern, ihr seid jetzt gut, in eurem Beruf seid ihr perfekt, aber ich will euch zu Menschenfischern machen. Zu Menschenfischern. Also eine Dimension höher, eine geistliche Dimensionen. Und Berufung ist nicht, dass wir eine natürliche Arbeit machen. Da brauchen wir keine Berufung. Zum Putzen brauchst du keine Berufung. Oder zum Schreiben oder sonst was. Das lernst du in der Schule. Oder irgendwie Technik. Das lernst du in deinem Beruf. Aber um geistig zu arbeiten, brauchst du geistige Leitung. Die Leitung des Heiligen Geistes. Ohne der läuft es nichts. Nachfolge ist Gehorsam der Meister. Das ist die Berufung. Gott fordert von uns eine totale Unterordnung und dass man sich einbringt und dass man Jesus verpflichtet ist, dass man vom Vater abhängig ist und Die Jünger lernen von Jesus, wie er vom Vater abhängig. Er macht gar nichts. Er ständig macht er Gespräch mit dem Vater, bespricht nachts, morgens kommt er dann vom Berg runter, hat er die ganze Nacht durchgebetet für dies und jenes und vom Vater abhängig. Das ist, was die Jünger in der Gegenwart Jesu lernen, abhängig zu sein vom Vater. Dann steht er am Grab des Lazarus, Vater, ich danke dir. Er weiß, er ist machtlos, er kann diesen Lazarus nicht aus dem Grab holen, der stinkt ja schon inzwischen, aber er kann sagen, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst und auch jetzt in dieser Situation. Und dann sagt er ihm in der Autorität, Lazarus, komm raus. Und hier lernen sie von Jesus. Jesus zeigt ihnen, wie macht man das. Das ist Nachfolge, das ist Berufung. Und da muss man gehorsam sein und einfach dann in seinem Namen, so wie er das gemacht hat, handeln und gehorchen. In Philipper Kapitel 2, Vers 8, das ist Berufung. Berufung ist nicht, jetzt darfst du auf der Kanzel stehen, jetzt darfst du was Großes tun, jetzt darfst du Ton angeben. Nein, Berufung ist genau das Gegenteil. Wenn du berufen wirst von Gott, dann schnall dich an. Dann schnall dich an. Hier, er erniedrigte sich selbst, Philipper 2, Vers 8, und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Jesus, er war gehorsam bis zum Tode und bis zum Tode am Kreuz. Oder Hebräer Kapitel 5, Vers 8 und die folgenden Verse. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Er litt. Der Herr Jesus, obwohl er Sohn Gottes war, obwohl er perfekt war, er litt, weil die Menschen nicht glaubten, weil die Menschen ihn ablehnten, weil die Menschen ihn verachteten. Was will der? Der ist nur mit Sündern zusammen. Und hier heißt es weiter im Hebräerbrief, und als er vollendet war, und das ist die Vollendung, diese Berufung ist Vollendung, wenn du ganz klein geworden bist. Und ich sage dir auch, warum wir klein werden müssen, weil der unterste Weg, da geht kein Mensch. Und der Teufel drückt sich vor dem untersten Weg. Kein Mensch geht den untersten Weg und deshalb ist er für dich bahnfrei. Und als er das vollendet hatte oder vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Urheber des ewigen Heils geworden. Zum Beispiel, zum Vorbild ist er geworden, nachdem er das alles vollendet hat. Und jetzt leben wir, wir hinterlassen Spuren und wir leben jetzt das neue Leben mit Christus. Wir sind berufen, Jesu Weg zu gehen, Jesu Spuren zu gehen. Wir sind berufen, den Willen Gottes so zu tun, wie Jesus getan hat. Wie heißt es in der Bibel? So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. So wie mich der Vater gesandt hat. Die gleiche Art und Weise, die gleiche Zubereitung. Echte Jüngerschaft ist eine freiwillige Unterwerfung. Du musst jetzt beten, du musst jetzt glauben, du musst jetzt in die Kirche gehen, du musst jetzt missionieren, du musst jetzt Liebe üben, du musst jetzt vergeben, du musst jetzt, was weiß ich. Nein, du musst es gar nicht. Nur beim Kommunismus musst du was. Oder sonst bei den ganzen Ismen. Aber hier freiwillig. 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 Unter dem Willen Gottes sich zu beugen und dann sich so zu verwirklichen. Unter dem Willen Gottes freiwillig. Dein Wille geschehe. Verstehst? Das Vater unser. Leute plappen so schnell, so leicht runter und so weiter. Dein Wille geschehe. Den Willen Gottes passieren lassen. Den Willen Gottes vorbeigehen lassen. Und im Willen Gottes leben. Wenn du im Willen Gottes bist, dann bist du erst gesegnet, dann bist du erst begnadigt. Wenn du im Willen Gottes bist, dann bist du immun gegen Verführung, gegen den Teufel, gegen die finsteren Mächte. Dann bist du stark. Und das, was werden wir in den nächsten Predigten hören, dann bist du widerstandsfähig. Wenn du im Willen Gottes bist, du bist angreifbar, du bist anfechtbar, wenn du nicht im Willen Gottes bist. Aber solange du im Willen Gottes bist, bist du gelassen, getrost, bist erfolgreich. Bist zu allem fähig. Im Willen Gottes bist du zu allem fähig. Und dann bist du auch flexibel. Weißt du, der Herr will's. Der Herr bedarf es. Oder der Herr hat's gegeben. Verstehst du? Und du gehst weiter. Da bleibst nicht hängen. Ja, warum passiert mir sowas? Warum muss ich hier durch? Nein. Wenn du genau anschaust, das Leben vieler Menschen, sie müssen so viel durchmachen. Jeder Einzelne. Der eine mehr, der andere weniger. Menschen, die Jesus bewusst nachfolgen, Jesu Weg gehen, die verstehen Gottes Pläne. Die rebellieren nicht gegen Gottes Pläne. Die sagen, yes, Lord. Jawohl, Herr Jesus. Sie haben ein verständiges Herz, so wie dieser Bartimäus, der sehend geworden. Du siehst plötzlich, das ist der Weg Gottes. Ich spüre schon da, jetzt ist weniger Wasser, es kommt nur noch so kleiner Rinnsal, das Wasser hört auf zu fließen, jetzt muss was passieren, jetzt müssen wir umziehen. Verstehst du, jetzt müssen wir unsere Firma wechseln, oder jetzt muss ich meinen Beruf wechseln, oder jetzt muss ich das, verstehst du, jetzt muss ich den Herrn fragen, wie geht es jetzt weiter? Da ist nur noch ein Rinnsal, wie beim Elia. Die Raben kommen auch nur ganz selten, alle paar Tage. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann betet er und dann sagt der Herr, und jetzt habe ich eine Witwe in Sarepta befohlen, dich zu versorgen. Jetzt gehst du dorthin, ins Ausland. Ja, aber ich bin für Israel bestimmt. Nein, bleib im Lande und nähre dich redlich. Ja, das ist Wort Gottes. Der Gerechte flieht nicht, aber ich muss ins Ausland. Weißt du, wenn du berufen bist, du musst Dinge tun, die dir gar nicht schmecken, die dir gar nicht passen, die dir zuwider sind. Verstehst du? Ich muss jetzt dort und dorthin gehen, zum Arzt. Verstehst du? Ein Christ geht nicht zum Arzt. Verstehst du? Die ganz Frommen, die ganz Heiligen und die ganz Gesunden, die sagen, nein, ein Christ geht nicht, aber du musst dann womöglich sogar auf alle vier zum Arzt gehen. Verstehst du? Auf alle vier, du wirst sogar hingetragen. Und was ist dann? Der Herr will's. Du kannst dich nicht wehren. So, Gottes Wille ist ein Geheimnis und nur geistliche Menschen verstehen, es ist dein Wille geschehe. Verstehst du, da stehst du da, machtlos, schwach, gebrechlich, wie auch immer es ist. Und dann verstehst du plötzlich die Bibel ganz einfach, dass du dich einfach in die Hände Gottes fallen lässt. Und ich sage dir ein Geheimnis, als Berufener Gottes kannst du nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Da wirst du aufgefangen. Wer die Bibel nicht richtig versteht, der versteht seine Berufung nicht. Weißt du, du bist Gott ausgeliefert und zwar freiwillig. Du hast dich eingeschult, du hast gesagt, jetzt, Herr Jesus, ich lerne jetzt, ich bleibe in der Schule. Wie oft wolltest du vielleicht von der Schule weglaufen und gesagt, Mutter, ich gehe nicht mehr in die Schule. Weißt du, ist alles drin gewesen, alles lag drin. Aber wir bleiben Lernende. Die Gemeinde ist auch so ein Platz, wo man lernt, ein lernender Organismus, eine Schule. Und hier wir sind in der Schule auch als Gemeinde. Hier wird Offenbarung weitergegeben, aber die passen mir manchmal, diese Offenbarungen nicht, die der liebe Gott mir gibt. Verstehst du? Die sind mir zu kompliziert oder zu einfach, manchmal so, ja, allgemein. Wir werden in der Gemeinde vom Heiligen Geist geschult. Und zwar, indem man sich reibt. Verstehst du? Indem man ja miteinander arbeitet, indem man miteinander kämpft, indem man miteinander irgendetwas unternimmt und man merkt, nur gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam sind wir stark. Die Gemeinde ist eine lernende Gemeinde. Und deshalb hat der Herr Jesus immer zwei und zwei ausgesandt. Das Interessante ist, der Herr Jesus hat die widersprüchlichsten Menschen ausgesandt. Die Donnersöhne, verstehst du, mit deinem lieben Johannes, verstehst du? Oder sonst irgendwo, mit dem Liebling, oder der Süßen und so weiter. Nein, da kommt der Böse und der Gute, die Zöllner. Jesus hat immer Leute ausgesandt. Es ist interessant, beobachte mal die Aussendung der Leute. Da ist ein Zelot, ein fanatischer Israelit und Jude und dann ist der Zöllner nebenan. Verstehst du, gerade mit den Römern zusammenarbeitet und Geld kassiert, der Materialist. Und diese beiden müssen jetzt gemeinsam dienen, gemeinsam für Gott arbeiten und da heißt es jetzt zusammenarbeiten und runter. Der eine muss runter und der andere muss auch runter. Also dieser Fromme, dieser Israel-Fan und dieser, verstehst du, nein, der bleibt, man demütigt sich, man schluckt, man hört dem anderen zu, man lässt den anderen arbeiten und das ist gekonnt. Die meisten Leute können nicht andere Meinung gelten lassen. Und das ist Berufung. Das ist Berufung, dass du eine andere Ansicht, eine andere Meinung gelten lässt. Ja, diese Zöllner, die sind so weltoffen, so liberal und so, was weiß ich. Ja, und das versteht der andere nicht. Und der muss auch jetzt ein bisschen drauf. Und deshalb schafft Gott in der Gemeinde, und das ist Berufung, Ausgleich. Ausgleich. Der eine kommt nach oben und der andere ein bisschen runter. Das ist die Schule. Wir sind in einer Schule auch als Gemeinde. Gott will, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Und es ist etwas Edles, wenn du kannst einem anderen zuhören, auch wenn er eine andere Meinung hat, auch wenn er die Bibel ganz anders sieht und ganz anders erklärt und ganz anders geführt worden ist von Gott. Weißt du, das ist ja sein Weg. Und du kannst es vergleichen, dann ist es bei mir auch so. Deshalb, wir sollten nie richten, deshalb sagt Jesus, richtet nicht. Und das ist auch, was wir in der Schule lernen müssen, in der Schule Gottes. Richte nicht die anderen, lass die anderen anders sein, lass die anderen ihren Weg gehen, lass, das ist ihre Erkenntnis, ihre Erfahrung. Und mit der Erkenntnis Gottes wachsen wir alle. Und das ist, was wir lernen. Wir lernen voneinander und miteinander. Denn du siehst nicht alles und der andere sieht auch nicht alles. Deshalb, wir ergänzen uns. Das ist die Berufung, wo wir uns gegenseitig dienen. Du musst zu deinem Vater nach Hause gehen. Und der Vater hat Brot gefüllt. Und du musst dich nicht rechtfertigen, wenn du zum Vater kommst, wie der Verlorene. So, und das steht einfach da. Und der Vater verteidigt dich. Der liebe Gott verteidigt dich. Der liebe Gott legt ein Wort für dich bei deinem Bruder ein. Und du reg dich nicht so auf, was deines ist. Das ist auch mein Junge. Genieße, mach ein schönes Leben. Das hat der Vater zum anderen Jungen gesagt. Und du musst dich nicht verteidigen. So Briefe schreiben, jetzt anrufen, jetzt hingehen und dem die Meinung sagen. Nein, Der Herr wird es machen. Der, dein Vater, dein himmlischer Vater wird für dich streiten. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Lass uns freu und fröhlich sein und vergiss heute alles andere. Diese ganzen Argumente, die du hast. Weißt du, Gott muss den anderen überzeugen. Nicht, dass du überzeugst, ja, der muss mich annehmen, der muss mich akzeptieren, der muss mich lieben, der muss mit mir die gleiche Strecke gehen. Nein, muss er nicht. Es muss nur der Vater ihm das zeigen. Du musst also wissen, dass Gott da ist für dich und für den anderen. Und jetzt, das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist, dass du in einer Schule, in einer Klasse mit dem Heiland bist. Und der Heiland ist der Herr Lehrer, der Dirigent. Und dann sagt er, was getan und nicht getan wird. Du musst wissen, dass er dich liebt, dass er alle Kinder gerne hat, die zu ihm gehören. Und Gott hat mehr Kinder, als du denkst. Gott hat mehr Kinder, als du denkst. Jesus sagt, ich muss noch woanders hingehen, in einem anderen Stall, was das auch immer heißt. Das heißt, der Herr Jesus hat noch mehr Schafe gehabt, die er noch retten wollte, die auf ihn hören. Ihr habt noch andere Schafe. Lies die Bibelstelle. Gott, und das ist, was wir in unserer Berufung lernen, Gott hört mein Gebet. Auch wenn es klein ist, auch wenn es schwach ist, auch wenn es armselig ist, Gott hört mein Gebet. Das will gelernt sein. Gebetserhörungen wollen gelernt sein. Nicht nur Hände ausstrecken und erst gleich empfangen. Nein, bittet. Und wenn es bitten nicht funktioniert, dann klopft es an. Und wenn es anklopfen und bitten nicht funktioniert, dann sucht mal, was ist da los? Was blockiert? Warum kommen wir nicht durch? So. In der Berufung, wenn du in der Berufung einsteigst, ich weiß, du lässt dich auf etwas Großartiges ein, da hat der Herr alles unter Kontrolle, nicht mehr du. Dann bestimmt er deinen Tagesrhythmus. Dann bestimmt er, was da abläuft. Verstehst du? Er hat alles unter Kontrolle dann. Ich weiß, wir haben oft noch gar nicht so gelernt. Wir glauben an Jesus. Es ist mehr als nur ein Verstand, es ist eine Herzenssache. Und dass die Fingerspitzen und die Zehenspitzen, dass die auch mitglauben. Die müssen auch mitmachen und mitgehen. Und dann die Ausgangsbasis. Irgendwann, es ist vollbracht. Und dann, ja, du siehst, wie wird es vollbracht? Sie laufen alle weg. Die Berufenen, sie laufen alle weg. Sie verlassen Jesus und sie lassen Jesus vom Kreuz hängen. Nur noch der Johannes und Mutter Maria bleiben am Kreuz stehen. Berufung, du lernst auch wegzulaufen und hinzuschmeißen. Auch das gehört dazu, Koffer zu packen und vorzugehen und wieder fischen gehen, so wie die Jünger. Was das Schöne dabei ist bei den Berufenen, der Herr geht jedem Einzelnen nach. Und der Herr sucht sie auf. Thomas, warum zweifelst du? Ich bin's. Zuerst wolltest du vor ein paar Tagen noch für mich sterben und jetzt zweifelst du, verstehst gar nichts. Und ja, Thomas der Zweifler. Und dann kommt der Herr extra für den Thomas in die Versammlung, extra für den Thomas, weil der nicht glauben konnte. Also mach deine Berufung fest und du kannst so viel versuchen, wie du willst. Der Herr muss es machen. Du musst es nur dem Herrn erlauben. Nur erlauben. Herr, oh, ich verstehe dich nicht. Deine Wege sind mir zu kompliziert. Warum? Was hast du mir das alles zugefügt? Weißt du, wir verschwenden so viel Energie, so viel Kraft für Nachdenken. Warum, 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 warum? Hör doch auf nachzudenken, warum. Es ist da, das ist der Lauf der Dinge. Du kannst die Sonne nicht aufhalten, die Sonne kommt und die Sonne geht und die Jahreszeiten wechseln und es kommt, wie es kommen muss. Gott hat es bestimmt, er bestimmt Tage und Zeiten und so weiter. Und der Herr arbeitet an uns. Warum? Wieso? Weißt du, ich habe für dich gebetet, Petrus, damit dein Glaube nicht aufhört. Du siehst also, wie der Herr Jesus die Berufung festmacht. Und er sagt auch ganz frei weg, ihr werdet alle weglaufen. Und du, Petrus, hör mal mit deinem Großmaul, du wirst mich verraten und verleugnen. Verstehst? Er hat ja alles gewusst, was so kommt. Er hat es nicht verhindert. Und Berufung ist, dass Gott viele Sachen in unserem Leben nicht verhindert. Er lässt es zu. Und dann, wir reagieren wieder drauf. Wir gehen wieder auf die Sache ein. Und dann kräht der Hahn. Und dann erinnert sich Petrus, was da gelaufen ist. Weißt, und dann weint er bitterlich und geht raus. Und dann geht der Herr Jesus ihm wieder nach und sucht ihn. Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Weißt du, er straft ihn nicht. Es ist interessant, der Herr züchtigt nicht und sagt, Petrus, warte mal, wenn wir uns im Himmel treffen, pass auf. Nein, so viel Liebe steckt bei Jesus drin. Er liebte sie bis zuletzt und übers Kreuz hinaus. Verzweifle nicht, wenn nicht immer deine Wünsche erfüllt werden, deine Gebete erfüllt werden. Das gehört alles in der Berufung. Wozu Berufung? Werde nicht mutlos, wenn es anders kommt, als du dir vorgestellt hast oder dir ausgemalt hast. Ja, ich habe geglaubt, das wird das und so sein. Ja, und plötzlich bist du dann arbeitslos oder kraftlos oder was weiß ich. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Er denkt viel weiter. Denk an Josef. Josef war ein Berufener. Aber was passiert? Er wird in die Grube geworfen, verkauft als Sklave, kommt nach Ägypten als Sklave, dann wird er ins Gefängnis gesteckt, dort wird er vergessen. Also es ist nicht so, Halleluja, Lob und Dank. Nein, es ist der unterste Weg, der unterste Verlies. Gott denkt weiter, viel komplexer und viel intensiver. Indem wir Jesus nachfolgen, weißt du, da werden alle unsere Bereiche des Lebens geheiligt. Geheiligt werde dein Name, werden alle Bereiche des Lebens geheiligt. Alles wird durchdrungen. Ja, Herr. Ja, Herr. Also wenn du es so willst, ja, Herr. Und es ist schwer zu sagen, ja, Herr. Es ist schwer zu sagen, wenn der liebe Gott einen Menschen von einem wegnimmt. Wir müssen ja, Herr, sagen. Und wir müssen traurig sein. Und Trauerarbeit gehört dazu. Trauerarbeit gehört dazu. Und da mache ich mir gar nicht, wenn man traurig ist, depressiv ist, schwermütig ist. Das gehört dazu. Aber dann lässt der Herr irgendwie Sonne aufgehen wieder. Und die Berufung festmachen. Gott weiß, was du brauchst. Der Wille Gottes ist für uns immer Wachstum, Fortschritt, Mündigkeit, Reife. Da merkst du plötzlich, wir leben ganz anders, in ganz anderen Bereichen, im geistigen Bereich. Verstehst du, ich bin da nicht mehr so traurig über dies und jenes, dass ich das nicht mehr habe oder nicht mehr brauche oder nicht mehr kann. Aber jetzt vertraue ich dem Herrn. Jetzt habe ich andere Freuden. Philipper Kapitel 2, Vers 13. Da heißt es, schafft. Setzt alles dran, dass ihr selig werdet. Verstehst du, dass wir eine geistige Ebene bekommen? Das ist die Berufung. Die Berufung ist nicht nur, ich baue eine große Kirche. Berufung ist nicht, ich brauche das und jedes. Nein, Berufung ist, an sich selber arbeiten. Das ist Berufung. An sich selbst, mit sich selbst und so weiter und für sich selbst. Wenn wir das alles begriffen haben, zuerst einmal, erst dann geht hin in alle Welt. Erst dann seid ihr Missionare. Erst dann seid ihr meine Märtyrer oder meine Zeugen. Gottes Gedanken gehen also viel weiter. Schafft, dass ihr selig werdet. Es ist interessant. Zu deiner Erlösung kannst du gar nichts tun. Da kannst du es vergessen. Wir sind erlöst aus Gnaden. Niemand kann sich rühmen. Aber jetzt, wenn du Kind Gottes geworden bist, wenn du den Ruf Gottes gehört hast, jetzt musst du arbeiten. Jetzt macht der Heiland gar nichts mehr. Ja? Du bist entsetzt und schockiert vielleicht. Da heißt es immer wieder, befleißigt euch. Das ganze Neue Testament, kannst auf welche Seite aufschlagen, wo du willst. Weißt du, es ist plötzlich, wir sollen uns befleißigen. Setzt alles dran. Schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Hoffentlich schaffe ich das. Verstehst du? Wir haben dann einen Auftrag. Macht das alles, dass ihr selig werdet. Macht alles, dass ihr gesegnet werdet. Denkt die ganze Bergpredigt. Verstehst du? Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Die Gott, die reines Herzen sind, da musst du an dein reines Herz arbeiten. Die werden Gott schauen. Und wenn ich 1. Thessalonicher 5, Vers 16 lese hier, seid alle, seid fröhlich. Das muss ich machen. Verstehst du? Mir ist zum Heulen. Aber ich muss lachen. Den Teufel auslachen. Verstehst du? Zum Trotz. Seid fröhlich. Gebt fröhlich, verstehst du? Nein, ich habe kein Geld. Und doch mit Jubel und Jauchzen und Tanzen, ich bringe Gott mein Opfer. Seid fröhlich, ich muss fröhlich sein. Ich muss mich anstrengen, fröhlich zu sein. Wo mir zum Kotzen alles ist, verstehst du? Ich muss fröhlich sein, Danke zu sagen. Ja, lies weiter. Seid fröhlich. Betet ohne Unterlass. Dazu sind wir berufen. Ich muss dranbleiben, ohne Unterlass, bei jeder Gelegenheit. In Sprachen beten oder im Sinn beten, was auch immer ist. Sei dankbar in allen Dingen. Das ist mein Geschäft. Der liebe Gott dankt nicht. Er hat nichts zu danken. Er hat ja alles. Aber ich muss danken. Sei dankbar. 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Sei dankbar in allen Dingen. Und weißt du, was das alles heißt? Nicht nur die Guten. Nicht nur, wenn du Bonbons kriegst. Und Schokolade. Nein. Auch wenn du Pfeffer bekommst. Und Salz bekommst. Und das, was dir gar nicht so schmeckt, diese bitteren Kräuter. Die meisten Leute denken, Seligkeit und Glaube an Gott ist nur Honig lecken. Ist nicht wahr. Zum Abendmahl gehören, oder zum Passamahl gehören bittere Kräuter. Ich weiß gar nicht, ob du schon mal Passamahl richtig gefeiert hast. Wir haben mal in der Gemeinde einfach Passamahl probiert, was es ist. Verstehst du? Da gibt es eine ganze Menge bittere Kräuter. Aber dann mit dem Fleisch, mit dem Lammesfleisch, das ist verdaulich, das ist bekömmlich. Verstehst du? Ohne dem Fleisch wären die bitteren Kräuter nicht bekömmlich. Ohne Jesus wären die bitteren Kräuter nicht bekömmlich, Brüder und Schwestern. Wäre das Leben nicht bekömmlich. Ohne Jesus wäre das alles nicht bekömmlich. Traurigkeit wäre nicht bekömmlich. Lasset also, seid in allen Dingen dankbar. Und das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Das ist der Wille Gottes. Dankbarkeit, das ist der Wille Gottes. Und es liegt an mir, ob ich dankbar bin. Es liegt an mir, ob ich fröhlich bin. Es liegt an mir, ob ich für Gott begeistert bin. Es liegt an mir, ob ich bete, ob ich Gott anbete, obwohl es mir gar nicht danach ist. Und das ist Opfer. Das sind lebendige Opfer, ist das, was mir so schwer fällt, was mir fast unmöglich ist. Das ist Opfer, wo ich mich ringen muss. Ich muss fröhlich sein, lieber Gott. Wie kann ich das? Ich stehe vorm Spiegel. Herr, wie soll ich lachen? Breit, hoch, tief. Verstehst du, wie muss ich mein Kind verziehen? Ja, vielleicht musst du sowas machen. Und dann einfach, ich freue mich, dass ich das habe. Erinnere dich an die guten Sachen, an die schönen Sachen, was du hast. Das, was Gott dir gegeben hat. Du hast so viele Kleinigkeiten, die dein Leben bereichern. Werd wieder wie ein Kind, freu dich wie ein Kind über Kleinigkeiten. Die meisten Leute haben verlernt, über Kleinigkeiten sich zu freuen. Erst wenn was Großes passiert. Oh, danke, Vater, ich bin gar nicht würdig der Segnungen. Weißt du, Dankbarkeit, das ist der Wille Gottes. Einfach in der Anbetung bleiben, und zwar ununterbrochen. Sich nicht nehmen lassen, sich nicht vermiesen lassen vom Teufel. Einfach Gott danken. Danken für Leben, danken für Tod, danken für Gesundheit, danke für Krankheit, danke für Armut, danke für Reichtum, danke Gott für alles. Wir müssen für die Gegensätze lernen zu danken. Nicht nur für das Positive, sondern für mich persönlich ist es, dass wir aus dem Negativen was Positives machen. Einfach ein Dank. Herr, ich danke dir. So wie dieser ostfriesische Pastor, der hat immer was über das Wetter gesagt, als er anfing zu predigen, und die Leute wollten immer wissen, was er heute zum Wetter sagt. Das war so ein bisschen kleiner Wetterprophet. Und einfach, da hat es geschüttet. Die Engländer sagen Hunde und Katzen. Und das hat geschüttet. Und jetzt ist die Gemeinde geströmt in die Kirche. Die wollten wissen, was wird unser Pastor heute an diesem Sonntagmorgen, wo es schüttet, was wird er sagen? Dann sagt der Geschwister, lasst uns auf die Knie gehen und Gott danken, dass wir so viele sonnige Tage hatten und nur so ein paar verregnete Tage wie diese. Verstehst? Danke Gott für die schönen Sonnentage und nicht nur, wenn dieser verregnete, vernebelte, verschneite, gefrorene Tag ist. Freude und Dankbarkeit. Das ist Widerstand gegen den Teufel. Das ist Rebellion gegen den Teufel. Wenn du anfängst zu danken, du rebellierst gegen die Hölle. Gott kann uns nicht zur Dankbarkeit zwingen, aber da muss ich mich selber zwingen. Vater, ich will dir danken, dass es dich noch gibt. Verstehst du, schon allein dieser Gedanke. Gott, ich danke dir, dass es dich gibt. Was würde ich machen, wenn es dich nicht gäbe? Ich danke, dass es die Gemeinde gibt, dass es die Bibel gibt, dass ich beten kann, dass ich ja eine Predigt hören kann. Und noch eins drauf, ich höre noch eine Predigt. Und das ist nämlich, wie man ermutigt wird. Jemand hat mir diese Tage geschrieben, ich höre 3 bis 4 Predigten von Ihnen am Tag. Ich muss es vorstellen. Ich habe mir gedacht, Mensch, wann arbeitet der Kerl? Ja? Aber er sagt, das baut mich auf. Das baut mich auf. Und das ist, was dich, da muss ich zwingen. Und hinterher habe ich rausgekriegt, was da macht er, so ein Smartphone, und dann hat er in die Ohren, steckt er was so, und dann hört er unterwegs, wenn er spazieren geht. Wenn er im Bus sitzt oder so weiter, dann kann er diese Predigten 3, 4 Predigten hören. Undankbare Menschen sind unglückliche Menschen. Undankbare Menschen sind unglückliche Menschen. Deshalb lasst uns dankbar werden. Lasst uns fröhlich sein. Fröhlich in der Not, fröhlich in der Krankheit, fröhlich im Leid, fröhlich im Verlust, fröhlich im Misserfolg, fröhlich in den Spannungen. Halleluja, Herr, du, das kommt so dick, diese große Welle, aber ich weiß, du trägst mich. Halleluja. Und einfach von Gott getragen zu werden. Der Teufel, der freut sich über Menschen, die klagen und jammern und weinen. Weißt du, das ist die Stimmung der Hölle. Wir müssen wieder die Stimmung des Himmels in unsere Mitte bringen, die Gottesnähe, und nicht jammern und klagen. Der Herr hat die Klageweiber rausgetrieben. Da ist nicht zu klagen. Lasst uns freuen. Heute habe ich eine Beerdigung gehalten, und waren Amerikaner, einige Amerikaner. Und dann hat die Schwester von dem Bruder gesagt, wisst ihr, bei uns in Amerika ist noch etwas so, dann sagt man noch was Nettes über den Verstorbenen, was eine schöne Erfahrung, was Schönes. Das sind ein paar Leute aufgestanden, die haben gesagt, also das war so und so, unser Horst oder wie der hieß, der hat das und das gemacht, das hat mir so gefallen, das denke ich immer noch, oder was er alles so getan hat. Die Leute sind so nacheinander aufgestanden, nach der Beerdigung, nicht in der Trauerfeier, aber nach der Beerdigung gleich anschließend, die haben dann einfach bezeugt, und das waren bestimmt 7, 8 Leute, die gesagt haben, wir haben eine gute Zeit mit verlebt, die haben da einen Dampferfahrt gemacht im Flugzeug, das erste Mal, wo er geflogen ist, das weiß er noch, da hat er schon Angst gehabt, sie festgekrallt an mir. Ja, lauter schöne, nette Geschichten. Wir sollen das Gute behalten. Einfach das Gute behalten und das andere liegen lassen. Was hast du in Jesus? Was hast du erlebt? Freu dich über diese Erlebnisse und jeder, der hier sitzt, hat schon was mit Gott erlebt. Hat ein Wunder gesehen, hat vielleicht eine Befreiung erlebt, hat vielleicht eine Durchhilfe Gottes erlebt oder eine Bewahrung Gottes. Du hast so viele Zeugnisse, dass du einfach erzählen kannst und Gott loben und preisen kannst. Und das ärgert die Hölle. Und wir sind berufen, den Teufel zu ärgern und dem ein Schnippchen zu spielen. Dazu sind wir berufen. Das Danken bricht wie ein Prisma alles Negative. Verstehst du? Da drehst du und das ist jedes Mal eine neue Formation. Danken ist der Wille Gottes für dich. Danken, das bringt dir auf neue Gedanken. Fang an zu danken für die gute Zeit, für die Kindheit. Fang an zu danken für deinen Vater, deine Mutter. Weißt du, wer Vater und Mutter ehrt, der wird lange leben, steht in der Bibel. Fang an zu danken, auch wenn die nicht Christen waren. Du musst nicht alles gleich verchristlichen. Nein, wir haben so viel Grund zu danken für alle möglichen Kleinigkeiten aus dem natürlichen Leben, dass du einen Beruf lernen durftest, dass du in die Schule gehen durftest. Schau, so viele sind Analphabeten auf dieser Welt. So viele Menschen. Das große Teil dieser Welt hat nicht die Möglichkeiten, was wir haben. Wir haben eine tolle Infrastruktur hier in Deutschland. Wir können Gott danken für diese Infrastruktur. Stell dir mal vor, was würden die Afrikaner geben? Oder irgendwo in den Kriegsgebieten. Du kannst Gott danken, dass wir Frieden haben. Bei mir, ich habe eigentlich etwas Positives damals in der DDR erlebt. Ich bin in der DDR und dann halte ich Gottesdienst. Die Kirche ist voller Spitzel und Stasi-Leute. Und ich halte den Gottesdienst und ich habe gedacht, ich muss denen irgendwie auswischen. Dann habe ich gesagt, ich bin Gott so dankbar, dass in den letzten 40 Jahren von deutschen Boden kein Krieg ausgegangen ist. 40, also das war so Jubiläum. Und so weiter. Und weißt du, dann kamen Leute und dann kommt jemand von diesen Stasi-Leuten und fragt, Herr Matudis, was kann ich für Sie tun? Aber da wissen Sie, die Kirche braucht hier neue Fenster. Das war also die Kirche da in Mecklenburg. Ja, und ein paar Tage später hat mir der Pfarrer geschrieben oder gesagt, ja, wir haben neue Fenster bekommen. Du musst nur nett sein, auch zu anderen Menschen. Auch vielleicht zu einem Staat, zu diesem DDR-Staat, den du gar nicht magst oder mochtest. Ich danke Gott, dass vom deutschen Boden in den letzten 40 Jahren kein Krieg ausgegangen ist. Du, das war Wasser auf ihre Mühlen. Das war Wasser auf ihren Mühlen. Und seitdem habe ich keine großen Probleme gehabt, als ich dann unterwegs war und predigte dort und diente. Du musst nur nett sein, freundlich sein, lieb sein. Nicht Kriecher und Schleimer. Nein, wir sagen die Wahrheit. Wir sind Gott dankbar, dass hier in so vielen Jahren kein Krieg vom deutschen Boden ausgegangen ist. Auch jetzt. Wir danken Gott. Und dass wir sogar noch helfen können, Leuten in Not und was geben können. Danken. Das versiegelt den Segen Gottes in uns. Und sie haben Gott nicht geehrt, Römer 1, und Gott nicht gepriesen für das, was sie alles gesehen und gehört haben. Deshalb hat Gott ihnen alles weggenommen und sie dahin gegeben. Das ist der Grund, dass sie ihre Berufung verfehlt haben. Egal, ob es Juden oder Römer, an wem der Brief auch immer gerichtet wurde, oder Christen. Römer 1, und sie haben Gott nicht geehrt und Gott nicht gedankt. Das ist das, was der Herr erwartet, dass man ihm dankt. Auch als Heide, wenn du Gott dankst. Danke, dass du Gott verstehen kannst, verstehst du? Und verstanden hast schon so viel, dass du so viel über Gott weißt und dass dir jeden Tag neues Licht aufgeht über bestimmte Wahrheiten der Bibel. Dass Gott dich zu führen beginnt. Fang an zu danken. Das ist unsere Berufung. Und sage Dank alle Zeit für alles. Dass Gott für dich sorgt. Und dass du noch nicht verhungert bist. Und dass du noch nicht nackt rumlaufen musst oder barfuß oder was auch immer. Verstehst du? Danke Gott, dass er dich zu heilen beginnt. Und dass du merkst immer mehr, ach, da, das Knie funktioniert schon, der Ellenbogen funktioniert jetzt schon wieder. Und die Nase, ich kann auch wieder durchatmen. Nein, weißt du, das sind so Kleinigkeiten. Wenn wir anfangen, für die Kleinigkeiten Gott zu danken, beginnt Gott was Großes an uns zu wirken. Denn Gott arbeitet in kleinen Dingen. Und da, wo wir danken, da versiegeln wir Gottes Werk und Gottes Arbeit, was er in uns gemacht hat. Weißt du, fang an zu danken, dass er für dich da ist. Danke Gott, dass du in seiner Nachfolge sein darfst, dass ich Jesus ähnlicher werden darf, Tag für Tag. Danke Gott. Ob du es verstehst oder nicht, preise Gott ob du es durchschaust oder nicht. Danke Gott, ob du erleuchtet wurdest oder nicht. Danke Gott, danke für das, was du verstehst. Da hast du schon genug zu tun. Du wirst nicht arbeitslos werden. Zum Danken, da brauchst du keinen Durchblick. Zum Danken brauchst du nicht den Heiligen Geist. Zum Danken brauchst du keine Offenbarung. Zum Danken brauchst du keine Vision. Nur offene Augen und offene Ohren. Nur, dass du siehst, oh danke Herr, dass du meinen Weg mir geöffnet hast. Danken ist an Gott zu denken, einfach Gott im Mittelpunkt zu stellen. Danksagen, das ist der Wille Gottes. Das habe ich gelesen, was Paulus hier geschrieben hat. Aber die meisten ärgern sich, statt dass sie danken. Ach, so ein Mist. Verstehst du, wie oft sagst du über Dinge Negatives und verfluchst sie. Und die Bibel sagt, wir sollen nicht fluchen, wir sollen segnen. Oh, der Einband ist zwar nicht mehr schön, aber ich danke Gott, dass ich nicht eine nackte Bibel habe. Verstehst du? Danke Gott. Freue dich über die Kleinigkeiten. Ärgere dich nicht. Ärgere dich nicht über, dass eine Laus über deinen Leber gelaufen ist oder jemand dich angerempelt hat. Wer weiß, warum dieses Anrempeln da war. Vielleicht solltest du Kontakt knüpfen mit diesen Menschen und mit den Menschen sprechen. Weißt du, die meisten ärgern sich über alle möglichen Dinge. Fang an. Ja, der Herr hat es gegeben. Der Herr hat es gefügt. Der Herr hat es zugelassen. Der Herr hat es gewirkt. Jesus lehrte seine Jünger, und das war diese Berufung, die Schule, in der waren, in dem, wenn was passiert, lehrte ihnen eine Lektion. Die haben nichts zu essen, dann nehmen sie Ehren und zerreiben, raufen es aus und zerreiben, und dann erzählte, sorgt nicht, schau die Lilien im Tale an und schau die Spatzen an, schau das alles an, und Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so gut gekleidet wie dieser. Der Herr dieser hat aus allem einen Gottesdienst gemacht. Die Blumen angeguckt, oh toll, und dann eine Predigt. Irgendwo in der Zeitung was gelesen, da ist ein Turm eingestürzt oder was weiß ich, was dort passiert ist, hat gleich eine Predigt gemacht. Der hat genützt. Und dann, ja, wer hat hier gesündigt, kommen die Jünger. Kommen gleich mit dummen Fragen. Die Menschen kommen immer mit dummen Fragen. Aber der Herr Jesus gibt eine positive Antwort. Ja, wer hat hier gesündigt, dass der Turm diese Leute dort erschlagen hat? Dann sagt Jesus, weder noch. Es war der Wille Gottes, dass es so passierte. Oder die Leute haben nicht aufgepasst beim Fundamentlegen, so wie der schiefe Turm in Italien dort. Einfach fest hoch nach oben gebaut, so hoch wie möglich. Und dann passiert es, wenn das Fundament nicht richtig gelegt. Und dann kann der Predigten über das Fundament machen. Jesus hat alltägliche Dinge genommen, ganz alltägliche Dinge, und hat eine Predigt daraus gemacht. Gott will, dass wir ihm danken, alle Zeit, auch in schwierigen und in schwierigsten Situationen. Nicht nur so, ja Herr, es war wieder gut, es hat geklappt, funktioniert. Nein, ärgere dich nicht. Und ich möchte dieses Spiel als ein göttliches Spiel betrachten. Mensch, ärgere dich nicht. Das ist ein göttliches Spiel. Weißt du, wenn du immer wieder zurückgeworfen wirst. Und das ist, was einen ärgert, wenn du immer wieder zurückfliegst und musst wieder den Tag von vorne anfangen, da wo du gestern aufgehört hast. Mensch, ärgere dich nicht. Freu dich. Das ist Gemeinschaft. Gesellschaft, da sind viele Leute, die dann mitspielen, mitmachen, und einmal bist du im Vorteil, dann ist der andere wieder im Vorteil, und so wird gespielt. Und man soll sich nicht ärgern. Das ist, was einen krank macht und kaputt macht. Ärger, das gibt Magengeschwüre. Das gibt, was weiß ich für Probleme. Ärger dich nicht über deinen Beruf, dass du deinen Beruf nicht entwickeln kannst. Dann kriegst du Dickdarm. Und was weiß ich, wenn du deinen Beruf nicht ausüben kannst, verstehst du? Freu dich, jetzt bin ich arbeitslos, jetzt kann ich mich entspannen, jetzt kann ich, was weiß ich, ruhen, jetzt kann ich mir die Bibel lesen, jetzt kann ich missionieren, kann ich was Gutes tun, kann für jemanden beten. Vorher konnte ich gar nicht so richtig beten, aber jetzt habe ich so viel Zeit. Viele Leute wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Das ist eine Tragödie. Nur berufen, ja, wir sind berufen. Aber die meisten wissen nicht, was Berufung wirklich ist. So, Dank sagen, auch für schwierige Situationen, an ihm denken und Danke sagen, dass es dich noch gibt, oh Herr, auch wenn ich nicht mehr durchblicke, auch wenn ich keine Ahnung mehr habe, wie es weitergehen soll, mach deine Berufung fest. Und weiter sagt Jesus in Johannes Kapitel 4, Vers 34, und das ist der Wille Gottes. Für ihn war das der Wille Gottes. Meine Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue, dessen, der mich gesandt hat. Und deine Speise ist exakt genau das Gleiche, den Willen dessen zu tun, der dich berufen hat. Du bist jetzt Kind Gottes. Weißt du, wir sprechen, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Das stimmt, es war, ist schön, echt. Das ist wunderbar. Aber die meisten Leute holen ihr Leben wieder zurück und leben ihr Leben weiter. Die leben nicht das Leben Jesu. Weißt du, ich übergebe dir meinen Steuerherr, lenke. Nein, aber dann sage ich, Herr, fahr dorthin und fahr dorthin, mach das und erledige das, jenes. Weißt du, Lebensübergabe ist etwas, sie verließen das Schiff und den Vater und die Mutter auch und die Schwiegermutter. Deshalb ist auch die Schwiegermutter von Petrus krank geworden, hat Fieber gekriegt, weil der Petrus so auch schnell aufgebrochen ist. Und was macht jetzt meine Marie? Verstehst du, mit den Kindern da und so weiter? Denn Petrus war ja verheiratet. Und jetzt muss die, jetzt geht er mit Jesus, jetzt geht er in die Mission, jetzt geht er in die Evangelisation. Du musst vorstellen, es war nicht leicht, Jesus nachzufolgen damals. Und es ist auch nicht leicht, heute Jesus nachzufolgen. Kein Kinderspiel. Und was habe ich gelesen? Das ist meine Speise, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Tue das, was Gott will. Und sei das, was Gott von dir erwartet und sich vorstellt. Und was sein Plan mit deinem Leben ist. Wenn du seinen Willen erfüllst, dann wird er dir deine Wünsche erfüllen. Aber in seinem Willen konkret sein. Wenn du seinen Willen tust, dann wird er deine Bedürfnisse befriedigen. Dann wird er deine Nöte decken. Dann wird er deine Träume wahr werden lassen. Dann wird er dir die Ideen, die du hast, umsetzen lassen, dass das funktioniert, dass es geht. Und er wird dir helfen, deine Ziele zu verfolgen. Aber zuerst einmal ist A und O, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen, was ihr braucht. Essen, Kleidung, Nahrung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, was es auch immer ist. Dann fällt dir alles andere als Beigabe. Das ist so Zugabe. Als Ergänzung. Als Bonbon. Einfach eine nette Sache. Alles, was wir hier für das irdische Leben brauchen, das wird der Herr uns sorgen, wenn wir für das geistliche Leben in uns sorgen. Wenn du für das geistliche Leben in deinem Leben sorgst, dann wird Gott für dein irdisches Leben sorgen. Dann wirst du geistig stark sein und von deine Stärke kommt aus dem Geist, aus der Seele, aus dem, was du verstehst, aus dieser göttlichen Weisheit. Und dann setzt du das in der Praxis um, in der Wirklichkeit. Dann lebst du es aus und du merkst plötzlich, das geht viel flinker. Das geht viel schneller, viel einfacher, viel schmerzloser, viel unkritischer. Das mache ich, naja, nimm die Stunden, wie sie kommen. Kennst du diesen Schlager? Nimm die Stunden, wie sie kommen, verstehst du? Du musst die Stunden nehmen, wie sie kommen. Das ist Gottes Wille. Nicht, Herr, ich suche mir raus. Weißt du, wenn wir alles raussuchen, was wir wollen, wir suchen immer das Verkehrte aus. Billy Graham hat, nein, die Frau von Dr. Billy Graham hat einmal gesagt, in einer Frauenstunde, hat gesagt, wissen Sie, meine lieben Leute, wenn der liebe Gott alle meine Gebete erhört hätte, hätte ich mehrmals den falschen Mann geheiratet. Mehrmals. Das ist er. Der ist es. Nein, Gott fügt es dann. Gott führt die Menschen. Gott leitet es. So, für das irdische Leben sorgt der Herr. Er gibt uns, was wir brauchen, was wir können. Und Gott will uns dann weiter Gutes tun. Einfach in seinem Willen bleiben. Ruhen in seinem Willen. Und dann wird uns einiges offenbaren, was das Beste für uns ist. Petrus schreibt hier 1. Petrus Kapitel 2, Vers 15. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Argumenten, moderne Übersetzung, mit guten Argumenten die Unwissenheit der törichten Leute zum Schweigen bringt. Dass ihr die Menschen durch eure guten Taten, hier ist der Übersetzer sagt, durch gute Argumente das Maul verstopft. Verstehst du euch gut? Das ist ja unser Geschäft. Weißt du, nicht Herr, bringen sie zum Schweigen. Wir sollen feurige Kohlen sammeln auf ihr Haupt. Wir sollen sie zum Schweigen bringen. Das haben viele Christen gar nicht begriffen, was das ist, Christ zu sein. Nicht nur an einen Herrgott, ein höheres Wesen zu glauben. Nein, der Wille Gottes ist, dass wir die Bösen, die Gottlosen, die Ungläubigen, die Sünder zum Schweigen bringen. Sie sprachlos machen. Verstehst du, lebst als Christ und dankst Gott trotz den Schwierigkeiten, trotz den Problemen, dass du die Gottlosen beschämst mit deinem Leben, dass die Gottlosen das Maul nicht mehr zukriegen, Spucke nicht mehr schlucken können, ja, dass du sie baff machst, sie bloßstellst und blamierst. Aber das gehört dazu. Wir denken nur, Heiligkeit und Gerechtigkeit ist ganz was anderes. Nein, wir müssen diese Gottlosen beschämen. Beschämen. Das Maul verstopfen, sie bloßstellen, sie lächerlich machen. Weißt du was, wenn man lächerlich macht, nicht indem man ihn auslacht, sondern indem man so lebt wie ein Heiliger, dass sie sagen, das gibt's doch nicht, Ich könnte sowas nicht. Ich könnte, hätte nicht die Geduld. Ich hätte nicht die Kraft. Ich hätte nicht den Mut dazu. Ich könnte das gar nicht. Verstehst du? Das ist die Leute sprachlos machen. Dass sie selbst, von selbst erschrecken. Sowas haben wir noch nie gesehen, was wir jetzt gerade erlebt haben. Verstehst du? Das ist es, wie man die Menschen zum Schweigen bringt. Dass du so heilig bist, so gerecht bist, so gottesfürchtig bist, so nett und freundlich bist, die kriegen das nicht mehr auf die Reihe. Die verlieren die Fassung. Die sagen, das können wir nicht, das darf nicht wahr sein. Lebt so, dass eure Feinde sich komisch vorkommen. Verstehst? Das heißt es, er deckt den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Die kommen sich blöd vor. Sie müssen sich schämen. Die waren so habgierig, die wollen das haben. Aber nein, weißt du, was das heißt? Er deckt im Angesicht unserer Feinde den Tisch. Die kriegen nichts, aber du gehst hin und schneidest was ab und du gibst dem ein Schnitzel. Ja? Und du gibst ihnen Brot und du speist einen Feind und du gibst ihm was zu trinken. Der Herr deckt dir den Tisch, aber von deinen Segnungen nimmst du was weg und sagt, nein, wissen Sie, das ist ja ihre Speise. Tue Gutes. Wohltun, vergesst nicht, steht in der Bibel. Sich um den Schwachen anzunehmen, das ist im Angesicht unserer Feinde, deckt er den Tisch. Tue Gutes, das ist der Wille Gottes. Das macht Gott nicht für dich, das musst du, das muss ich, das müssen wir tun. Wahres Christentum ist eine praktische Sache. Helfen, dienen und so weiter, wo man kann, wo man dabei Gott verherrlicht und sagt, Herr, ich kann es nicht, aber die Not ist so groß. Vater, was sollen wir tun? Und der Herr sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Weißt du, dass du es so vom Herrn, aus der Hand des Herrn nimmst und dann 50 Leuten das Essen gibst. Aus der Hand des Herrn nimmst und wieder 50 Leuten bedienst. Denn die saßen 50 und 50. Weißt du, dass du dir keine Gewissensbisse darüber machst. Ja, darf man das? Das sind alles ja Heiden womöglich. Gottlose Menschen. Nein, die Apostel haben alle Menschen, die Jesus zugehört haben, die haben sie ihnen was zu essen gegeben und sie wurden alle satt. Weißt du, die haben die Vorwürfe entkräftet, die haben die Unglauben entkräftet, die haben diese Dinge einfach zunichte gemacht und unser Auftrag ist, den Teufel zu blamieren. Das ist unsere Aufgabe. Dazu sind wir berufen, den Teufel zu blamieren. Und wir blamieren den Teufel, ob ihr das glaubt oder nicht, indem wir demütig sind, indem wir bescheiden sind, indem wir den Weg Jesu gehen, den untersten Weg, den Kreuzesweg. Wir sollen nur das tun, was der Heilige Geist und Jesus uns lehrt und zeigt. Und nicht, was die Frommen gerne hätten. Weißt du, die Frommen möchten immer, dass du heilig bist, dass du nett bist, dass du süß bist, dass, was weiß ich, brav bist. Nein, wir müssen auch manchmal frech werden. In aller Liebe. Wir müssen auch mal auftrumpfen. Widersteht dem Fest im Glauben. So steht es auch in der Bibel. Und widerstehen, da muss man knallhart sein manchmal. Du kannst nicht sagen, ich lasse mir alles gefallen. Überleg einmal, Berufung. Weißt du, Jesus hat sogar den Judas geliebt. Oh, das gehört zu der Berufung. Und die Geschwister mussten Judas genauso lieben, die Apostel, die Elf nachher. Die haben kein böses Wort über Judas verloren. Der Verräter, der schmutzige Kerl da. Nein, die haben von Judas überhaupt nichts. Wir müssen jetzt Judas ersetzen. Lies mal Apostelgeschichte. Judas wurde ersetzt. Der ist nicht mehr da. Aber sein Platz darf nicht leer bleiben. Sein Platz muss ersetzt werden durch einen Apostel, der von Anfang bis zum Schluss hier dabei war, der Jesus so kennt, wie wir ihn kennen. Da wurde die Sache ersetzt. Und sie haben Judas nicht schlecht gemacht. Und keiner predigt. Tatsache ist, dass er sie erhängt hat. Tatsache ist, dass er das Geld im Gotteskasten geworfen hat. Aber mehr steht nicht über Judas in der Bibel. Natürlich später, der den Herrn verriet. Weißt du, dann machen die Bibelschreiber erst Kommentare. Und das nicht alles ist vom lieben Gott, verstehst du? So vieles in der Bibel finden wir auch menschliches Beiwerk. Verstehst du? Die Verse und Kapitel. Neulich hat mir einer geschrieben, hat er gesagt, Herr Matthäus, die Bibel ist auseinandergerissen durch die Verse. Weißt du, da ist der Abschnitt sowieso, aber im nächsten Verse, im nächsten Kapitel ist die Antwort. Und da, wer hat die Bibel so eingeteilt? Menschen haben die Bibel eingeteilt. Menschen haben die Verse eingeteilt. Und ich bin froh eigentlich, dass sie eingeteilt sind, so finde ich schneller in der Bibel mich zurecht. Aber es ist ein menschliches Beiwerk. Und deshalb, du musst den Geist erkennen und den Geist prüfen und dich vom Geist leiten lassen. Mach deine Berufung fest und hör nicht, was der Judas macht. Verstehst du, die Pharisäer machen oder die Pharisäer sagen, Der Teufel will nur, dass du dich mit den Armen beschäftigst und nicht mit Jesus. Das war, was bei Judas das Problem war. Mit den Armen. Konzentriere dich auf Jesus. Und dann wirst du auch für die Armen noch was übrig haben. Glaub mir das. Und ein Herz für die Armen. Bau das Reich Gottes zuerst einmal. Aber der Teufel versteht, zuerst mal Päckchen für die Armen packen. Ich mache das nicht. Ich unterstütze nicht. Mich haben sie auch gefragt, ob ich Päckchen packen würde für Ukraine oder für Russland. Weißt du, dass wenn ich Menschen in Not helfen würde. Aber weißt du, was sie schicken? Schokolade ist ungesund. Schokolade ist ungesund, verstehst du? In aller Liebe. Und das soll ich den Leuten noch schicken, die noch mehr krank machen, als sie schon sind. Nur in aller Liebe. Der Teufel versteht, die Leute systematisch krank und kaputt zu machen, sogar im Namen Gottes. Deshalb, beschäftige dich mit Jesus. Und dann zeigt er dir, was du tun und zu lassen hast. Also, er will dich nur so beschäftigen, dass du gar keine Zeit mehr für Jesus hast. Gott will dich für die ganze fromme Übertreibung erlösen. Das ist Berufung. Komm raus, lass dein Fischernetz, lass dein Vater, lass das Boot, lass die ganze Mannschaft, die Tagelöhner, die Kollegen, komm und folge mir nach. Das ist Erlösung. Lass dich einfach befreien von den ganzen Menschenwerke, von den Fleischeswerke, von ja, der frommen Werksgerechtigkeit. Lass dich befreien. Du musst nicht alles tun, was Gott dir nicht sagt. Tu nur das, was der Herr dir sagt und zeigt. Das ist Berufung, in der Schule des Herrn zu sein, in der Richtung zu gehen, wo Gott uns führen möchte. Viele leben noch im Alten Testament, haben vom Neuen Testament noch nie was gehört. Weißt du, im Neuen Testament steht auch, dass Gott will allen Menschen, dass geholfen wird, anders als du denkst, dass sie das Heil begreifen, dass sie die Wahrheit erkennen, dass sie sehend werden, dass sie hörend werden. Das ist, was das Neue Testament bewirkt, dass die Dämonen ausfahren, diese falschen Vorstellungen. Gnade ist für viele Menschen ein Fremdwort. Ein Fremdwort. Aber das ist Gnade. Ich darf in der Nachfolge Jesu stehen, so wie ich bin. Ich darf dem Herrn Jesus nachfolgen. Und das ist Gnade, dass ich mir genügen lasse. Gnade ist nicht nur, danke Herr Jesus, mir sind meine Sünden vergeben. Gnade ist es, dass ich mir genügen lasse mit dem, was ich habe, was ich bin, was ich kann. Dass ich nicht nach mehr suche, obwohl wir sollen mehr suchen, mehr lieben. Nein, wir suchen manchmal viel zu viel. Wir wollen besser sein als der Heiland, heiliger sein als das. Nein, Gott nimmt dich schon in die Schule, er nimmt dich schon in die Zange, er nimmt dich schon in der Bearbeitung. Und suche nicht mehr, lass dir an meiner Gnade genügen. Weißt du, was das heißt? Sei zufrieden. Gnade ist zu wissen, alles, was ich brauche, habe ich in Jesus. Ich muss ihn nicht suchen. Der Teufel will uns nur unzufrieden machen. Das ist die Berufung. Das, wie wir die Berufung festmachen. Weißt du, dass viele Menschen nicht mal sich selbst mehr leiden können? Ich trottel. Verstehst? Das ist Selbstverfluchung, Selbstverwünschung. Da brauchst du keinen Strick nehmen. Du sollst nichts Negatives über dich sagen. Die Bibel sagt, wir sollen kein falsches Zeugnis reden. Wir müssen unsere Zunge im Zaum halten und uns selbst nicht verdammen, nicht festlegen. Auch das ist vom Teufel, sich festlegen. So. Nein. Sich vornehmen. Wenn Gott mir nicht hilft, schaffe ich das nicht. Alles, was wir sind allein aus Gnaden. Und das ist Berufung festmachen, in der Gnade zu leben. Ich lebe so, wie Gott es zulässt. Und ich lasse mir dabei genügen. Das ist sein Weg. Ich habe aufgehört, Vorsätze zu machen. Ich mache Vorsätze, ich habe Vorsätze. Ganz klar. Aber die müssen von Gott kommen. Weißt du, ich nehme am Silvester so viel vor, verstehst du? Lauter Vorsätze. Und der Weg zur Hölle ist mit lauter guten Vorsätzen gepflastert. Der Herr muss uns die Vorsätze geben und der Herr muss uns das Ziel in unserem Leben stecken und dann können wir es richtig ausleben. Komm, folge mir nach. Die Gläubigen haben das gerne gemacht, diese Berufung festgemacht. Petrus, sie waren gerne beim Heiland, gerne das ausgelebt, was sie gelernt haben, das, was sie bei ihm gesehen haben. Sie haben den Glauben verwirklicht. Berufung festmachen ist, den Glauben zu verwirklichen. Nicht das, was ich erlebt habe, jetzt umsetzen in der Praxis bei anderen Leuten. Segne und du wirst gesegnet. Stärke und du wirst gestärkt. Gib und es wird dir gegeben. Tröste und du wirst getröstet. Das ist, wie wir dienen. Plötzlich müssen wir lernen, für andere da zu sein, nicht mehr für mich. Und Berufung ist Erlösung vom Egoismus. Vom inneren Schweinehund. Alles, ich will alles haben. Vom Gier, Habgier und was auch immer ist. Die Nachfolge Jesu ist, dass wir mit ihm gehen durch dick und dünn. Dass wir ihn bekennen, und zwar durch unser Leben, nicht nur durch unsere Worte, sondern durch unser Leben. Und Gottes Wille ist, dass wir seine Sache zu unserer Sache machen. Seine Sache. Sein Reich zu meinem Reich. Verstehst, Herr, für dich will ich da sein. Seine Offenbarung zu meiner Offenbarung. Gott will, dass wir seinen Weg gehen, seine Gedanken denken, aber die sind zu kompliziert. Denn deine Gedanken sind nicht meine Gedanken und deine Wege sind nicht meine Wege. Und jetzt denke ich, Gott, in deine Dimension. Jesus sagt, in Lukas Kapitel 6, Vers 46, was heißt ihr mich Herr? Also wir sollen niemand Vater nennen und niemand Mutter nennen und was und sogar niemand Herr nennen. Und Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr? Herr, Herr, Herr Jesus, Herr, Herr, Herr. Wenn ich so manchmal Gebete höre, lauter Herr-Gebete, Herr, Herr. Wir werden nicht erhört, wenn wir viel Herr sagen. Was sagt ihr Herr? Was heißt, warum nennt ihr mich Herr und tut nicht, was ich euch sage? Lukas 6, Vers 46. Und Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, wir sagen, komm in das Reich des Himmels, in das Reich Gottes, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das ist Nachfolge, das ist Berufung. Wir werden an unseren Taten gemessen, ihr Lieben, nicht an unseren Worten und nicht nach unserem Äußeren. Wir werden bewertet an unseren Früchten. Was sind unsere Früchte? Das ist, was unser Leben auszeichnet. Weil Gott zählt nicht, was wir sagen, sondern bei ihm zählt, was wir tun. Gott zählt nicht, sondern Gott wiegt. Was bringst du auf die Waage? Beim lieben Gott, deine Taten sind bei ihm ausschlaggebend. Und das, danach wird deine Berufung gemessen. Das ist wesentlich und entscheidend bei ihm. Was hast du getan? Was hast du erreicht? Ich denke nur an diesen Kerlen da, die jeder seinen Pfund bekommen hat. Der eine zwei, der andere drei, der andere fünf. Aber die anderen zwei, die haben gewuchert mit ihren Talenten. Und der andere hat bewahrt und so weiter. Herr, hier hast du wieder das Deine. Und was wollte der Herr? Dass wir mit den Talenten wuchern. Die Talente, die Gott uns gegeben hat. Berufung ist, dass du mit den Taten das tust, was ja, deine Aufgabe ist, wuchern, dich einsetzt für die Geschichte, die Gott dir gegeben hat, dass Gottes Pläne verwirklicht mit drei Talenten, was kann ich schon machen? Versuch einmal, wir haben mal in der Gemeinde oder in der Kinderstunde, hat unser Kinderstundenonkel Geld den Kindern gegeben und die mussten dann mit diesem Geld, jeder hat so, glaube ich, 2 D-Mark, damals gab es noch D-Mark bekommen. Jeder musste mit diesen 2 D-Mark was handeln. So, was, und dann kam es am nächsten Sonntag, mussten sie sagen, was sie damit gemacht haben. Der eine hat sich Eis gekauft, der andere das und das gemacht. Und nur ein einziger hat gesagt, ich habe in der Sparbüchse gesteckt. Verstehst? Aber du siehst, was machen die Leute, wenn die nur, schon die kleinen Kinder, was machen sie? Buchen sie, handeln sie? Oder gleich da Aktien kaufen, womöglich? Was machen Sie damit? Gott will, dass wir barmherzig sind und gnädig sind. Und ist diese Gnade, diese Talente, die wir von Gott bekommen, das sind die Talente Gnade und Barmherzigkeit und Güte, dass wir das weitergeben. Und jeder hat von uns was zu geben. Der muss nur seine Hände aufmachen und nicht nur Fäuste zusammenballen. Berufung ist einfach, Gott zu verherrlichen, zu seiner Ehre da zu sein, wo man ist. Berufung ist eine Lebensaufgabe, meine Brüder und Schwestern, dass wir die Arbeit an uns tun. Weißt du, ich predige und die Leute kommen und gehen und die Jahre vergehen, aber eigentlich der liebe Gott arbeitet an mir, ganz persönlich, nur an mir. Und das ist die Lebensaufgabe, das ist die Berufung, dass Gott an mir arbeitet. Dass ich seine Segnungen genieße auf der einen Seite, aber dass ich auch Frucht bringe. Dass ich umgänglicher bin, dass ich netter bin, dass ich geduldiger bin, dass ich tragfähiger bin, mehr Durchhaltevermögen habe. All das gehört zu der Persönlichkeitsbildung. Unsere Berufung ist einfach, dass wir uns nicht fürchten, dass wir mutig sind, dass wir kühn sind, dass wir nicht gleich kapitulieren, in die Knie gehen und verzweifeln und uns aufgeben, alles hinschmeißen. Nein, wir bleiben am Ball. Unsere Berufung ist, dass wir gegen den Zeitgeist aufstehen. Weißt du, alles ist dem Zeitgeist unterworfen. Mode, verstehst? Ich weiß noch die Zeiten, da gab es die großen Kriegen am Hemd, verstehst du, das ist heute unmodern, es müssen kleine Kriegen oder gar keine Kriegen mehr sein, verstehst du, und heb die Sachen auf und dann kannst du nachher, wenn die Mode wieder kommt, wieder aus dem Schrank rausholen. Es ist, weißt du, wer mit der Zeit geht, der geht unter, verstehst du, kannst gar nicht immer ständig Neues kaufen, es ist alles so angelegt, dass wir immer das Beste rausholen, das Beste machen. Einfach stehen lassen und sagen, das, was ich habe, ziehe ich an. Ich muss nicht altmodisch aussehen, aber ich muss auch nicht supermodern sein. Du musst deine Meinung vertreten. Ich denke auch der arme Noah, der hat seine Berufung gehabt. Jeder dieser Heiligen, lies mal Hebräer 11, jeder hat eine Berufung gehabt und er baut seine Arche. Und die Leute haben ihre Meinung gehabt. Hier hat es noch nie geregnet. Noah, du spinnst, du bist verrückt. Weißt du, man baut am Hafen irgendwo ein Schiff, aber nicht hier in der Anhöhe. Und du weißt du, aber Noah ließ sich nicht abhalten, macht, was ihr wollt. Ich habe hier von Gott den Auftrag bekommen, hier die Arche zu bauen und ich werde hier die Arche bauen. In der Bibel heißt es einmal, die mit Tränen sehen in Zeiten der Not, die werden mit Freuden ernten. Und Noah hat geerntet. Und unsere Berufung ist, trotz den Problemen, trotz den Schwierigkeiten weiterzumachen, sich nicht besiegen zu lassen. Gott hat es gewollt. Das ist Gottes Wille, das ist Gottes Weg und ich mache das Beste draus, was ich kann. Die Gaben Gottes richtig zu gebrauchen, das ist Berufung. Und zwar die Gaben zu gebrauchen für die Aufgaben, die Gott mir gibt, die Gott mir stellt. Und jeder von uns hat eine Berufung und einen Auftrag vom Herrn. Vielleicht sind kleine Gaben, bescheidene Gaben und sagt, was ist das für so viele? Und deshalb gebrauchst du dein Talent nicht. Gebrauche dein Talent. Wenn dir niemand zuhört, dann rede für dich selbst, für Selbstgespräche oder sing dir selbst oder bete selbst, wenn dir niemand zuhört. Bet für dich selber, ganz für dich selbst. Und ich habe eines festgestellt, wenn du für dich selbst etwas tust, tust du mehr, als du glaubst. Tust du mehr, als du glaubst. Die meisten haben verlernt, können nicht mehr für sich selbst was zu tun. Nur für sich. Sich selbst anpredigen. Vom Spiegel hinstellen und sagen, tu, pass auf, ich sag dir die Wahrheit. Versteht? Predige bei dir selbst, das hört niemand. Aber probier das. Weißt du, vorm Spiegel, sag diesem Kerl oder dieser Mark, dieser Frau, da verstehst du, sag die Meinung. Und das, weißt du, was da passiert? Du sagst nämlich dir selbst die Meinung. Du sagst dir selbst die Meinung. Und dann weißt du genau, was mit dir los ist. Da brauchst du keinen Seelsorger. Die meisten sollten nur sich vorm Spiegel stellen und sich selbst anpredigen. Und die Leviten verlesen. Dann hast du genug Seelsorge. Weißt du, da kommt alles raus, was hier drin ist. Da kommt alles raus. Gib Gott die Zeit, die er dir gegeben hat. Benütze die Zeit so gut du kannst. Mach aus deinem Leben das Beste. Gott hat uns Gaben gegeben und die müssen wir nützen und gebrauchen. Und er wird eines Tages die Gaben zurückfordern. Was hast du mit deinem Mund gemacht? Was hast du mit deinen Ohren gemacht? Was hast du mit deinen Augen gemacht? Was hast du mit deinen Füßen gemacht? Was hast du mit deinen Händen gemacht? Er wird nicht große Dinge von dir fordern, sondern was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Und du wirst nur das behalten, was du erwirtschaftet hast. Nicht, was der Herr dir gegeben hat. Verstehst du? Nur das, was du erwirtschaftet hast. Und das ist nämlich das, was dein Gewinn ist, was du erwirtschaftet hast, was du damit erzielt hast, mit deinen Händen, mit deinen Füßen, mit deinem Mundwerk, mit deinen Augen, mit deinem Herzen. Das, was du erzielt hast. Gott leiht uns den Körper. Der Körper ist eine Leihgabe Gottes. Eines Tages wird er zurückfordern. So, dein Leben ist dir nur geliehen. Deine Kraft ist dir nur geliehen. Deine Gesundheit ist dir nur geliehen. Denk drüber nach. Was machst du damit? Deine Gaben, dein Körper, deine Kinder, dein Geld, deine Gemeinde, dein Glaube, deine Zeit, dein Wissen, deine Fähigkeiten sind alles nur Leihgaben. Alles nur geliehen. Alles, was du hier hast, ist nur geliehen. Und was machst du damit? Was machst du damit? Mit diesem Geliehen. Und das, was du dazu gewonnen hast, aus dieser Leihgabe, mit deinen Händen, das ist dein Gewinn. Das wird in der Ewigkeit als dein Schatz angerechnet. Das wird dir dann vorgehalten. Das, was du daraus gemacht hast, das nimmst du in der Ewigkeit mit. Das, was du hier gelernt hast. Wenn du nichts gelernt hast, dann nimmst du auch nichts mit in der Ewigkeit. Deshalb fang an, all das, was du erkennst, erfährst, erlebst, all diese Fähigkeiten, mach was draus. Die Fehler, du lernst mehr aus deinen Fehlern als aus guten Ereignissen. Die Fehler sind die größten Lehrmeister. Die Fehler. Und Bruder, Schwester, du kannst nicht genug Fehler in deinem Leben machen. Denn nur so werden wir klug. Nur so entwickeln wir uns. Nur so wachsen wir über uns selbst hinaus. Mach Fehler, sei getrost. Gott vergibt dir die Fehler. Und du kannst wieder weitermachen. Weißt du, die Probleme, die sind da zu bewältigen. Und erst die bewältigten Probleme ist deine Belohnung. Nicht das Problem und so weiter. Erst diese Bewältigung, wie du das gemacht hast, wie du es angestellt hast. Wenn du das Problem überwunden hast, deinen Auftrag erfüllt hast, weißt du, dann kannst du zu anderen Menschen gehen, dann kannst du anderen Menschen dienen, ihnen den Weg zeigen, wie es bei ihnen weitergeht. Wenn du dein Problem aufgearbeitet hast, bist du reifer, barmherziger, großzügiger. Wenn du dein Problem aufgearbeitet hast, wirst du für Gott brauchbarer, fähiger. Verstehst du, Gott will dich wieder an den Punkt bringen, wo du ihm näher bist. Deine Aufarbeitung deines Problems, das ist die Berufung festmachen, zu dem du berufen bist. Sie verließen die Fischernetze und sie wurden Menschenfischer. Eine andere Dimension, eine geistige Dimension. Sie haben das Alte bewältigt, aber sie haben was Neues gelernt, jetzt in der Schule Jesu und später. Auch später, Petrus, als er wieder vom Heiland weggeht, dann geht er hin und sagt, wir gehen fischen. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, bis der Herr Jesus ihnen wieder ganz neu sagt, Petrus, dort fahrst du hin und dort wirst du fischen. Auf dein Wort hin, Herr. Und dann Petrus hat einen großen Fischfang gemacht. So, du machst deine Berufung fest, wenn du leidest, durch Tiefen gehst, wenn du nicht verstanden wirst und so weiter, wenn du Angst hast, hier lernst du die Treue Jesu. Kinder, bleibt ruhig. Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Fürchtet euch nicht. Wenn du leidest, Gott tröstet dich. Wenn dich niemand mehr tröstet, Gott tröstet dich, wie eine Mutter einen tröstet. Unsere Berufung ist, ja, all das zurückzuholen, was Gott einmal uns geben wollte, gegeben hat und wir nicht genommen haben. Und ich sage noch eine Wahrheit, und das ist mir so groß, das möchte ich auch sagen, das ist unsere Berufung, alles zurückzuholen, was der Teufel uns gestohlen hat. Alles zurückzuholen, was der Teufel uns gestohlen hat. Der hat uns mächtig beklaut und wir haben oft umsonst gedient. Und für mich ist es was Großes, als die Israeliten aus Ägypten auszogen, hat der Herr gesagt, ihr sollt nicht mit leeren Händen ausziehen aus Ägypten, sondern ihr sollt euch goldene und silberne Gefäße und all das mitnehmen. Weißt du, kommt nicht mit leeren Händen. Und die dummen Ägypter, die haben sie behängt und so weiter, damit sie, wenn sie ihrem Gott dienen, dass sie nicht mit leeren Händen vor Gott stehen. Und ich sagte, Gott segnet uns. Und wir müssen jetzt lernen, mit diesen Gaben umzugehen. Aber die meisten können mit den Gaben Gottes nicht umgehen. Die Israeliten konnten mit dem Segen nicht umgehen. Weißt du, was sie gemacht haben? Das goldene Kalb. Die rissen ihre Ohrspangen raus und ihr ganzen Geschmeide. Und sie haben das goldene Kalb gemacht. Und du siehst, wir müssen lernen, mit dem Segen umzugehen. Was nützt es, wenn du behängt bist mit Gold und Silber und Schmuck und allem Möglichen und hast nicht verstanden, wie gebrauche ich das zur Ehre Gottes? Weißt du, dass du dann im Heiligtum stehst und sagst, Herr, ich danke dir, wie schön hast du mich gemacht. Du hast mich noch schöner gemacht, als ich bin. Verstehst du? Mit dem Schmuck, er gab uns Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleider. Er hat uns so beschenkt. Und das ist Berufung. Ein anderer Mensch werden reifer, werden stabiler werden, überzeugter werden, fester werden und Gott hingegebener werden. Einfach Gott dienen mit den Gaben, was er uns gegeben hat. Das ist unsere Berufung festzumachen. Wir sind berufen, Gottes Wort weiterzugeben, weiter zu verwirklichen, weiter umzusetzen, wieder neues Licht bekommen. Deshalb war der blinde Bartimäus in der Gemeinde, weil er wollte noch mehr Licht vom Herrn, noch mehr den Herrn erkennen, noch mehr den Herrn erleben. Und wir leben durch Weitergabe. Wir leben Gott aus durch Weitergaben. Er gibt uns, damit wir weitergeben. Er gibt uns Licht, damit wir anderen den Weg zeigen, anderen den Weg ebnen, anderen den Weg möglich machen. Ganz besonders wir hier in Deutschland. Wir haben von Gott Gnade bekommen. Wir sollten diese Gnade gebrauchen, aufzustehen und weiterzumachen für den Herrn Jesus Christus. Lass uns aufstehen und ins Gebet gehen und einfach auf den Herrn schauen und Gott vertrauen. Wir haben eine Berufung dem Herrn zu dienen. Vater, ich danke dir, dass wir dir dienen dürfen in aller Schwachheit, in aller Niedrigkeit. Herr, wir möchten einfach getrost und gelassen sein. Das ist dein Wille, dass wir unser Leben hingeben, unser Leiber hingeben als ein lebendiges Opfer, wo auch immer, wo wir sind und was wir tun können, dass wir einfach dich verherrlichen. Und das ist die Berufung, zu der du uns auch heute gerufen hast. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass ich einfach dir dienen darf. Ich verstehe vieles nicht in meinem Leben, aber ich verstehe deine Gedanken sind immer gut und du willst das Beste für die, die dich lieben. Halleluja, du willst das Beste für deine Kinder auch heute. Wenn jemand traurig ist, wenn jemand weint und unglücklich ist, du tröstest deine Kinder, denn du bist ein Gott des Trostes, der Barmherzigkeit, der Liebe, der Güte. O Herr, ich preise dich. Wenn jemand krank ist, Herr Jesus, wir legen die Kranken in deine Hände und wir segnen sie. Herr, wir reden nicht über sie, wir segnen die Kranken. Und wir verdammen sie nicht, wir segnen sie, denn sie sind in deiner Schule. Die machen Hartes durch, Herr, und die machen Schweres durch, aber du bist an ihrer Seite und du wirst sie deine nicht fallen lassen. Du lässt keinen Menschen fallen, der sich dir anvertraut. Du bist unser Führer und unser Leiter. Danke, Herr Jesus. Amen.